So, wir haben heute wieder sehr schöne Themen. Erstmal einen Ultraläufer, einen besonderen Ultraläufer, 50 Jahre Frauenmarathon und Philipp Flieger, officially wahnsinnig geworden. Alles dazu im Bestzeit-Podcast von eben jenem Philipp Flieger und Ralf Scholt. Sag mal, 25 Kilometer einfach mal so zum Frühstück mit Jonas, weil wer von euch ist denn jetzt da durchgedreht, bitte? Ihr wolltet mal gucken, ob es noch geht, ne, oder?
Ja, also es ist wirklich eine lange Geschichte, die wir in voller Gänze tatsächlich erst dann nächste Woche auflösen können. Aber sagen wir mal so, es gab in der vergangenen Woche einen Anruf eines Freundes, würde ich sagen, der auch hier schon im Podcast schon mal zu Gast war, bezüglich eines
jetzt machst du aber schon viele Hints.
Ja, eines besonderen Sportprojekts, so würde ich es jetzt mal sagen, mit der Frage, ob ich da Lust hätte, ihn dabei zu begleiten.
Ja, aber da hättest du doch schwimmen gehen müssen, weil laufen kannst du doch.
Ja, genau, dachte ich mir, hey, schwimmen, also, aber es hat halt sehr viel mit Laufen zu tun und tatsächlich muss ich sagen, der längste Lauf über einen sehr großen Zeitraum war mit Abstand auf jeden Fall rot. Da bin ich das letzte Mal die volle Marathondistanz gelaufen. Und dazwischen gab es jetzt auch nicht mehr viele Läufe, die im Bereich Kilometern
Philipp
waren.
Philipp meint die Challenge in Rot irgendwann im Sommer. Das ist sehr, sehr, also Monate her.
Ja, die üblichen Laufdistanzen sehen eher so aus, so maximal so 10, 12 Kilometer, was man halt mal so gemütlich irgendwie einbaut. Und da muss man auch sagen, die Häufigkeit in den letzten Wochen, Monaten war jetzt nicht überbordend so. Also dementsprechend könnt ihr euch ungefähr meinen Fitnesszustand vorstellen. Andererseits ist es aber so, dass besagte Person, dass ich das cool finde, was die vorhat. Und das Gesamtpaket ist natürlich einfach für mich auch spannend. Und ich bin ja jemand, der selten Nein sagt, der immer gerne Ja sagt und sich in so Abenteuer auch gerne mal reinstürzt. Das heißt, ich werde morgen, wenn dieser Podcast rauskommt, auf dem Weg sein, wohin. Und da wird was Längeres für mich anstehen, deswegen dachte ich mir,
Abenteuer.
Hey, ich habe nicht mehr viel Zeit, was kann ich kurzfristig mal noch machen? Und dann war jetzt Wochenende, hatte ich unsere Kleine, weil Barbara tatsächlich auch schon länger ausgemacht, dass die da unterwegs war. Da war noch nicht geplant, dass ich solche anderen Sachen mache, deswegen war es da schwierig, irgendwie länger einen Lauf einzubauen. Aber dann dachte ich mir, hey, unter der Woche, das muss ich jetzt irgendwie noch machen. Und dann mit Jonas Fischer, der hier im Podcast ja auch bekannt ist und früher mich ja sehr oft bei den großen Rennen auf dem Rad begleitet hat, als derjenige, der meine Flaschen transportiert hat. Und ich so, du Jonas, wie schaut's denn aus? Dann mussten wir am Dienstag arbeiten. Ich hätte da einen Lauf vor. Und er war so, ja, du klar, voll gern, haben wir schon länger nicht mehr gemacht. 10, 15, wie schaut's aus? Und ich so, ja, ich müsste eigentlich schon eher so Richtung 25 mindestens mal noch machen. Und er so, okay, ich laufe ein Stück davon mit. Und so kam das, dass wir relativ früh schon unterwegs waren. Und ich muss sagen, es hat schon Bock gemacht. Also das ist ja dann wieder so, man merkt natürlich, dass man bei weitem nicht auf dem Fitnesszustand ist oder wie man das von früher kennt. Aber erstaunlich ist ja dann doch, ich weiß aber nicht, ob das gut ist, dass man auch, wenn man nicht fit ist, so 25 Kilometer plus minus 4er Schnitt irgendwie dann trotzdem einfach machen kann.
Muskelkater?
Ich sag mal so, ja, das wollte ich gerade sagen. Ich sag mal so, ich habe es gestern schon gemerkt, ne, in den Beinen und im Rücken und überall, dass man das halt nicht so regelmäßig macht.
Und direkt zum Physio gegangen, oder?
Hä? Heute noch zu Jan schnell.
Genau, Jan, schau mal. Ey. Und der wird dann fragen, was hast du denn gemacht? Und der wird dir direkt den Vogel zeigen.
Dem habe ich es letzten Mittwoch gebeichtet, weil das war, glaube ich, ein Tag vorher oder so, als dieser Anruf kam.
Und er hat gesagt, komm bloß nicht zu mir.
Jan, ich mache vielleicht was Verrücktes nächste Woche. Vielleicht müsste ich nächste Woche noch mal kurz zu dir kommen. Der hat heute sogar, der hat die ganze Woche sogar Urlaub, weil wir uns in der Herbstferien. Der wohnt ja nur ein paar Straßen weiter und wir sind ja privat sehr gut befreundet, deswegen hat er schon gesagt, ich soll später mal kurz noch vorbeikommen, bevor ich dann morgen unterwegs bin. Aber ja, das ist alles in allem auf
jeden
Fall unter der
Kategorie. Dafür
übrigens
gibt es diese Fleischklopfer. Für solche Typen gibt es die Fleischklopfer.
Genau, wo man sich denkt, also das ist ja wirklich Harakiri mit Anlauf. Deswegen auch don't do this at home. Wie gesagt, wir werden das nächste Woche alles dann ein bisschen ausführlicher erzählen können. Aber es war jetzt auch irgendwie zu cool, als dass ich da hätte Nein sagen können. Es war dann so, ja, doch, ich mach das.
Also auf eins ist ja klar, dadurch, dass du ja jahrzehntelang Ausdauersport gemacht hast, sind ja die Langfristanpassungen, die sind ja alle noch da. Ne, das ist ja vollkommen klar. Was ich schon das
ist eher der Bewegungsapparat, wo man schnell merkt, dass man abbaut. Ne,
was ich spannend finde, ist, dass du so wenig laufen konntest, ohne dich doof zu fühlen. Ja, also ohne also jetzt gar nicht körperlich, sondern so, dass du es schaffst, so wenig zu laufen, und du hast jetzt ja auch keinen anderen Sport gemacht,
Nee.
Und dich trotzdem okay gefühlt hast dabei. Also das fand ich jetzt erstmal spannend, so als erste Phase, ne, des nicht mehr Profi-Seins. Und ich bin gespannt, wie lange es dir so geht, ja.
Ja, es ist, was wirklich spannend ist, das bin ich, also das ist ja auch ein, wie sagt man denn da, ist nicht ein Selbstfindungsprozess, aber generell schon ein Findungsprozess, ist ja dieses Wegnehmen von ganz großen Zielen. Also was war eine bewusste Entscheidung, weil ich sag mal, du hast sehr lange Leistungssport gemacht auf einem hohen Niveau, wo man dann einfach seine Ziele hatte. Das nimmt man sich ja dann selber plötzlich weg. Und der Drive, dieses Rausgehen, ich muss trainieren, ich muss laufen, der ist dann schon von einem auf den anderen Tag auch erstmal nicht da. Und komischerweise hat es mir auch nicht gefehlt. Es ist nicht so, dass wenn ich laufen gehe, dass ich scheiße finde, um Gottes Willen. Wenn du dann irgendwie draußen bist und vielleicht, wie gesagt, neue Runden mehr, auch im Wald, nicht auf die Uhr gucken, da unterwegs bist, das ist dann schon immer, ist es geil. Danach sowieso, das wissen alle, die hier zuhören, wenn man vom Laufen zurückkommt, natürlich hat man den Endorphin-Ausstoß und alles, das fühlt sich super an. Aber dieser Need, dieser fast Zwang, rausgehen zu müssen, ich muss heute trainieren, ich muss, das habe ich bislang in den letzten Monaten echt nicht gehabt. Aber interessant ist auch, deswegen, da können wir schon gleich eine Bridge schlagen zum Frankfurt-Marathon, den habe ich natürlich verfolgt. Du und Jan, ihr habt das ja im HR kommentiert. Und ein Gast war kurz eingeblendet, ich überlege gerade, bei wem war der im Interview? Ich glaube, bei Markus Philipp, kurz in der Festhalle dann, nämlich Arne Gabius, der da quasi so eine Art Verabschiedung nochmal erfahren hat, nach der ganzen Corona-Zeit und so. Das war ja viel früher geplant, durfte dann da, ich glaube, Staffel ist er gelaufen und ist mit seinem Sohnemann, mit seinem Älteren dann auch da eingelaufen, bestimmt cooles Erlebnis. Und der hat was Interessantes gesagt, wo ich dann auch dachte, okay, ja, also weil auf dem Level Sport, Leute, die auf so einem Level Sport getrieben haben, gibt es jetzt auch nicht so viele, die ich privat kenne, die dann diesen Prozess schon alles hinter sich haben sozusagen, weißt du, die das schon abgeschlossen haben, vielleicht schon vor Jahren. Und Arne hat gesagt, er hat 2 Jahre lang nach seinem Karriereende nichts gemacht. So gut wie, also keinen Sport, und es hat ihm gar nicht gefehlt und er hat das gebraucht, um irgendwie abzuschließen, Abstand zu bekommen, sich in seinem neuen Leben zurechtzufinden, jetzt als Arzt, eine Unfallchirurgie, zweites Kind inzwischen da, ich glaube auch Haus gebaut, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, ziehen gerade um, ja. Mhm.
Also ganz viele andere Lebensbereiche, denen man einfach mehr Priorität eingeräumt hat, als das, was man sein ganzes Leben lang über alles gestellt hat, sage ich jetzt mal. Und das fand ich ganz interessant, weil ich glaube, naheliegend ist ja oft für Außenstehende, dass man, wenn man sowas gelebt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das nahtlos weitergehen muss oder dass einem was fehlt. Und das hatte ich in den letzten Monaten nur bedingt. Also ich habe meine Tage auch, ich habe sie immer gut gefüllt bekommen. Ich bin sehr viel beschäftigter gewesen, als ich es gedacht hätte Anfang des Jahres. Plus den schönen Aspekt natürlich Familienleben und so ist ja auch alles noch ja, relativ neu oder und auch schön so. Und irgendwie hat es mir nicht oft gefehlt. Was nicht heißt, wie gesagt, dass man nicht dann spontan solche Challenges, wo ich mir dann wieder gedacht habe mit Jonas, es ist eigentlich, also hier ist ein bisschen hirnrissig jetzt hier irgendwie, dass man das machen kann und dass der Körper das zulässt, weil wie gesagt, diese grundsätzliche Fitness, die verschwindet ja nicht über Nacht, weil man die sich auch über Jahre ja antrainiert hat. Die körperlichen, also vom Bewegungsapparat Anpassungen, die sind schnell weg, das kann ich euch sagen. Also ich glaube, wenn man 4, 5, 6 Wochen nicht läuft, dann wird jeder, der wieder laufen geht, erstmal merken, da Muskelspannung ist schon ein bisschen anders wie sonst. Aber das hat mich eigentlich wieder dazu gebracht zu sagen, hey, man muss glaube ich schon irgendwie eine Sportroutine wieder entwickeln. So dass man halt einfach eine Basis hält und nicht die Fitness, sondern ich meine diese, dass du jetzt nicht danach mal laufen gehst und schön, dass man es kann, ne? Schön, dass man einfach morgens aufsteht um 7 sagt, ich gehe jetzt 25 Kilometer laufen, 4er Schnitt, kein Problem, aber man möchte ja diese Belastbarkeit für den Bewegungsapparat, das glaube ich ein bisschen auf einem anderen Level sich konservieren.
Das ist ja die nächste spannende Frage, ja, also was ist dann die Lifetime-Beschäftigung im Sport, weißt du? Ja, weil du hast eben diese planvolle Geschichte jetzt erstmal nicht, ne, weil du jetzt erstmal ja auch einen Break sicher brauchtest. Wie lange das geht, ist ja eine andere Frage, bis man wieder eine Challenge hat. Ne? Also wir kommen genau. Ja nachher mit unserem Gast, mit dem Henrik Bugi noch auf andere Herausforderungen, ja, und ihr werdet sehen, der macht auch noch ein paar andere Sachen nebenbei. Also wo geht's dann hin? Ne? Also ist es dann eben, keine Ahnung, ja, Golf spielen oder möglicherweise irgendwas mit Menschen treffen, also Mannschaftssport oder sowas oder gemeinsam Sport treiben? Oder setzt man sich halt als in An- und Abführung Ego-Leistungssportler dann doch wieder individuelle Ziele, um irgendeine Challenge zu haben? Ne? Also du hast ja auch mal mit so einer Ultra-Geschichte geliebäugelt, also jetzt nicht in der langen Version, sondern einfach mal draußen zu rennen, in dieser Szene sich mal zu bewegen und mal zu schauen, wie anders die Herangehensweisen und Anforderungen sind im Vergleich zum Straßenlaufen. Und die sind ja ganz anders, das werden wir nachher auch noch hören. Das ist aber ja noch relativ nah an dem, was du mal gemacht hast.
Richtig. Ne? Also, dann vielleicht schon eher noch sowas wie Berge, ne? Und Trail, ja, genau. Wo Natur ein großer, glaube ich, Faktor ist, was Reiz ausübt, das Draußensein, diese Landschaft zu erleben, Zeit weniger eine Rolle spielt, weil man es natürlich gar nicht groß vergleichen kann letztlich mit dem, was man früher auf Straße oder Bahn gemacht hat. Und weil man in sowas dann auch wieder, das ist für mich, glaube ich, oft auch wichtig, in sowas dann wieder Rookie ist. Also, weißt du, wo man halt mal wieder bei Null anfängt, weil das ist dann immer aufregend und spannend, sowas zu entdecken,
ja, aber das auf eine andere Art und Weise. Weißt du was, das mit dem Rookie, das ist ja viel, viel härter noch, weil in dem Bereich würdest du dich ja immer noch im Laufen bewegen, ja? Also stimmt, sehr nah bei dem, was du machst. Jetzt stell dir mal vor, du machst einfach mal einen anderen Sport.
Ja, ja.
Mit deinem Leistungssportler-Ansatz, ja, also mit deinem Hochleistungssportler-Ansatz, fängst du dann an, einen Sport, wo du gar nichts kannst erstmal.
Ja.
Das ist eine Herausforderung. Ja,
stimmt.
Weil überleg mal, da bist du dann derjenige, der in der Anfängergruppe rumturnt. Ja. Das ist schwer.
Ja, ja.
Ne? Weil, Leute, ne, wer mal Leistungssport getrieben hat, da ist halt dieses Gen schon relativ stark ausgeprägt, dass man sich misst. Ja, das
ja,
ist
ja,
so.
Ja, ja, ja.
Das ist so, ne? Sehr schöne Nummer. Ja, immer, wenn du schon anfängst, über Frankfurt zu reden, dann sollten wir noch ein paar Worte darüber verlieren. Ja, ich kann gleich sagen, ich habe auf der Rückfahrt am Sonntag im Dauerregen auf der A3 sehr viel Zeit gehabt, weil es sehr, sehr, sehr langsam voranging. Und habe auch noch viel darüber nachgedacht, weil das war so ein krasses Gegenteil zu Berlin. In Berlin hatten wir ja klar ganz vorne halt diese Top-Ergebnisse, aber vor allen Dingen, es war in der Breite insgesamt ein Marathonereignis, wo wahnsinnig viele Leute mit lachenden Gesichtern, jetzt nicht nur mit persönlichen Bestleistungen, aber mit lachenden Gesichtern und sicher auch mit sehr guten persönlichen Ergebnissen unterwegs waren. Also irgendwie war das an dem Sonntag in Berlin ein sehr, sehr gutes Setting für, wie soll ich sagen, lustvolles, schnelles Laufen. Ja?
Ja.
Und das war in Frankfurt wirklich diametral anders. Wobei ich, ne, wenn man sich das genau anguckt, es war nicht schön morgens, aber eine Stunde vorm Lauf hat es aufgehört zu regnen. Das heißt, es war sicher jetzt nicht so super kuschelig, aber es war nicht katastrophal. Also es war nicht so, dass du schon da in der Startaufstellung gestanden hast und komplett nass geregnet wurdest. Auch das kann man ja haben. Ja,
ja, ja,
man
klar.
Kann das auch bei 4 oder 5 Grad haben. Das war ja auch nicht der Fall. Es war eher so 12, 13 Grad. Dadurch entstand natürlich etwas, was man unterschätzt. Es wird dann trotzdem relativ schwül. Also es wird luftfeucht, eine starke Luftfeuchtigkeit. Ja. Ne? Die ist, glaube ich, mit ein Grund dafür gewesen, dass es relativ schwer war. Weil dann halt so viel Wasser auf der Straße, dann später fing es ja wieder an zu regnen, ja, einfach so viel Wasser da war. Plus, es war nicht kühl. Es war nicht kühl, es war nicht kalt, sondern es war für die Jahreszeit ja auch die ganze Woche jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet noch relativ warm. Für die Jahreszeit zu warm. Ja, immer irgendwas 10, 12, 13, 15 Grad und so. Ne? Das war hier die ganze Zeit. Klar, bei euch schon wieder Eisschollen auf der Donau und so, alles klar, ja. Aber ne, verstehst du, ich glaube, dass das ein großer Punkt war. Weil,
das glaube ich.
Weil ja jetzt nicht nur die Zeiten der Top-Läuferinnen und Läufer, die haben ja irgendwie so einen Knick gehabt im zweiten Rennabschnitt.
Zweite Hälfte brutal,
ja,
wenn man sich das mal angeschaut
hat. Und das habe ich halt auch bei relativ vielen anderen Leuten gesehen und gehört, die sich in der zweiten Rennhälfte total schwer getan haben. Na klar, Wind und so weiter, ja, aber es war kein Gegenwind auf der berüchtigten Mainzer Landstraße. Im Gegenteil, das war sogar eher so ein bisschen seitlicher Rückenwind. Also der spielte schon auch eine Rolle, glaube ich, der Wind, weil der Böig. Und dann ist das so, in so einer großen Stadt mit großen Hochhäusern, da kommt das halt irgendwie so ein bisschen aus allen Richtungen dir dann eben auch mal entgegen. Aber jedenfalls so, dass es unrhythmisch wird. Boden ist auch so ein Thema. Ja klar, da lagen auch Blätter und so weiter. Aber das ist, glaube ich, dann nachher nicht mehr der große Punkt. Aber das mit der Luftfeuchtigkeit, das ist einfach mal ein Punkt. Und das Beobachten, dass sehr viele Leute in der zweiten Streckenhälfte große Probleme hatten, das war schon durchgängig, das muss man echt sagen.
Ja, ja durchgängig, vor allem eben nicht nur ganz vorne, sondern auch bei Leuten, die man sonst irgendwo so in seiner Bubble hat auf Instagram oder so, die dort gestartet sind, sicherlich ambitioniert waren, aber eben weiter hinten, jetzt eben nicht im Profibereich, die das ähnlich geschildert haben, dass die zweite Hälfte wohl in Frankfurt echt extrem schwierig war aus verschiedenen Gründen. Ich habe tatsächlich auch öfters gehört, dass doch auch der Untergrund wohl in Teilen den Leuten zu schaffen gemacht hat. Jetzt rein von der TV-Übertragung konnte ich das jetzt schwer von zu Hause aus bewerten, aber klar, wenn natürlich der Asphalt feucht ist, wenn vielleicht Blätter liegen oder innen vielleicht auch Kurven mal mit Pfützen bedeckt sind, ist das sicherlich jetzt nicht ideal für schnelles Laufen mit schnellen Schuhen. Das ist, kann man ja, glaube ich, nachvollziehen und da möchte man natürlich auch, ne, wenn du halt dann pro Schritt immer ein bisschen Gripverlust hast und rutscht, das ist natürlich nicht angenehm. Beansprucht dann im Zweifelsfall auch ein bisschen andere Muskelgruppen eher im hinteren Oberschenkelbereich als üblich und das ist natürlich auch, sind alles so kleinere Faktoren, die mit ins Gesamtergebnis spielen. Ja, mir hat's sehr leid getan für die beiden Protagonisten aus deutscher Sicht, also für Miriam Dattke und Simon Boch, die natürlich ohnehin jetzt einfach Schwierigkeiten hatten in der Gesamtvorbereitung erstmal jetzt auf den Olympia-Norm-Angriff, sage ich jetzt mal. Ne? Beide wollten erst, mit Simon hatten wir letzte Woche da ausführlich drüber gesprochen, beide wollten ja erst in Berlin laufen, was, wie du ja auch schon geschildert hast und was absolut auch meine Eindrücke geschildert, Berlin einfach ein einmal mehr absolut außergewöhnlicher Tag war. Also die Strecke ist bekannt schnell, es waren aber einfach perfekte Bedingungen und es war ein enorm dichtes Feld, auch im, vor allem auch im Spitzenbereich, wo sehr viele Synergien entstanden sind. Ne? Also da haben sicherlich auch Leute wie ein Amanal sowieso, ja, Amanal Petros, aber auch dann, wie gesagt, sowas wie jemand wie Samuel Fitwi, wie Hendrik Pfeiffer, Dominika Meyer etc., die haben da alle sicherlich an diesem Tag extrem von profitiert und da hätte natürlich eine Miriam Dattke und einen Simon Boch von ihrem Leistungsprofil sehr gut, glaube ich, mit reingepasst und hätten da womöglich auch eine gute Figur abgeben können. Dann ist es erstmal schon mal schwierig, eine auf einen Tag X getimte Vorbereitung inklusive Tapering zu unterbrechen, zu verschieben, zu verlängern, das ist alles schwierig. Und ich habe auch einige Zuschriften natürlich bekommen, die mich dann gefragt haben, wo ich mir denke, also ich bin nicht der Coach, ich bin jetzt nicht so nah dran, ich sehe Simon ab und zu hier in Ringsburg, aber ich bin jetzt nicht in die Trainingsplanung oder Saisonplanung eingebunden. Ja, warum wurde da nicht Valencia stattdessen avisiert? Und auf den ersten Blick ist das natürlich irgendwo vielleicht naheliegender zu sagen, hey, ich bin laboriere vielleicht über jetzt einen längeren Zeitraum an einem Infekt, der es mir unmöglich gemacht hat, mein eigentliches Ziel anzugehen. Wir machen jetzt hier nochmal ein hartes Break, machen vielleicht sowas wie 2-3 Wochen, also kurieren das aus, machen 2-3 Wochen aktive Erholung, sage ich jetzt mal, wirklich runterfahren von Kilometern, andere Sportarten nur ein bisschen beschäftigen und versuchen dann nochmal über die verbleibenden 7-8 Wochen Richtung Valencia diese gute Form, die wir schon hatten, zu konservieren und vielleicht durch 2-3 Key-Workouts nochmal ein bisschen zu verbessern und versuchen da die zweite Chance wahrzunehmen, als jetzt so eine Art von außen, ich gebe nur wieder, was mir Leute jetzt so geschrieben haben, so eine Art Schnellschuss, ne? Frankfurt nur 4 Wochen nach Berlin, nicht viel Zeit, sich da jetzt irgendwie was machst, oder gehst vielleicht nochmal 2 Wochen raus, weil du krank bist, dann brauchst du aber nochmal eine Woche wahrscheinlich, um wieder in einen normalen Trainingsrhythmus zu kommen, dann hast du aber auch nur noch eine Woche, 10 Tage oder 2 Wochen maximal was zu trainieren, dann ist wieder eine Woche vom Rennen, also weißt du, was ich meine, es ist sehr schwierig.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, könnt ihr aber gerne nochmal in die Folge von der letzten Woche reinhören. Die war ja mit Simon.
Ja.
Der Infekt war ja nicht unmittelbar vor Berlin, sondern der war noch ein bisschen weiter davor. Das heißt, ich glaube, Zeitraum,
es war 4 Wochen vor Berlin, aber hat sich genau, über 2-3 Wochen gezogen. Also ja, bis ja, schon einen längeren Zeitraum, ja, einfach. Was man auch sagen muss, das weißt du ja vorher nicht, das weiß der Athlet, nee, nicht, das weiß der Trainer nicht. Also du bist an einem Punkt krank, dann denkt man vielleicht 4-5 Wochen vor dem Marathon.
Passt nur irgendwie, ne?
Scheiß Zeitpunkt, aber vielleicht kriegen wir es noch hin. Aber in dem Moment weißt du ja noch nicht, wie lange zieht sich das. Und bei Simon weiß ich zumindest, dass es ein extrem hartnäckiger Infekt war, den er, glaube ich, auch aus der Rückreise von Kenia irgendwie mitgebracht hat. Das ist natürlich kacke. Und jetzt kommt echt der Punkt, womit ich eigentlich schließen wollte, was eben auch viele nicht wissen, inklusive mir. Wenn man jetzt solche Denkszenarien von außen anstellt, ist ja schön, wenn Fans sich da auch irgendwie mit identifizieren und solche Fragen aufwerfen, aber wir wissen gar nicht, ob die beiden in Valencia reingekommen wären. Weil das ist auch ein Fakt. Valencia ist natürlich so ein bisschen, nach Berlin ist der heilige Gral des schnellen Laufens geworden und jeder möchte dahin. Aber Valencia kann sich inzwischen auch aussuchen, wer kommt und wer nicht kommt. Und wenn du nicht, also weißt du, die warten jetzt nicht auf Option B-Läufer. Verstehst du, ich meine, wenn jetzt jemand sagt, im April meine Saisonplanung zweite Hälfte ist Berlin, dann klappt Berlin nicht und so gefühlt zwei Monate vorher, jetzt wollen wir noch bei Valencia rein, die sind auch voll. Und dann sagen die auch, wenn du jetzt nicht gerade Kenenisa Bekele bist, wo ich jetzt letzte Woche oder vor ein paar Tagen gelesen habe, dass er dort wohl startet, dann haben die halt leider sehr viele Leute in so einem Leistungsbereich, die wahrscheinlich auf einer ewig langen Warteliste stehen, aus aller Welt, auch aus Südamerika, das weiß ich noch von 2020, wie viele südamerikanische Läufer, also Kolumbianer, aus Chile Läufer dort waren. Das muss man sich halt auch vor Augen führen. Nicht jeder kann jetzt einfach sagen, oh, ich melde mich, ich komme da jetzt noch und melde danach oder so. Und das sind ja Sachen, die wissen wir halt nicht, was in diese Entscheidung reingespielt hat, Frankfurt zu machen, statt vielleicht einen, in Anführungszeichen, saferen Approach Richtung Valencia vielleicht.
Ja, dieses Verschieben von Höhepunkten ist ja sicher auch für viele von euch zu Hause ein Punkt. Ja, weil was machst du? Ja, also entweder gibst du dann deinen Höhepunkt einfach dran und sagst, okay, dann laufe ich halt keinen Marathon im Herbst.
Ja.
Für alle, die da bezahlen müssen, also den Startplatz bezahlen müssen, ist dann halt einfach, ja, einfach mal die Gebühr für den Startplatz in der Regel weg. Sei denn, es gibt entsprechende Geschichten, dass man den Startplatz dann postponen kann, also auf das nächste Jahr, ist nicht bei jedem Start gegeben, das ist so. Und das andere sind halt die Profileute logischerweise, weil klar, ja, den Marathonläuferinnen und Marathonläufern, die ganz oben anklopfen wollen, denen laufen halt die Optionen weg. Weil bis Ende Januar muss die Norm erfüllt sein. Wenn ein Platz frei bliebe von den 6 potenziell zur Verfügung stehenden Plätzen für die Männer und Frauen, also 3-mal Männer, 3-mal Frauen, dann hat man noch eine Ergänzungsoption bis Ende April. So, das heißt aber, erstmal ist sowieso nur noch ein Platz frei, nämlich ein Platz bei den Männern. Das heißt, diese Option ist im Moment noch da für Simon Boch. Und natürlich auch für die anderen deutschen Männer, die außer Richard Ringer und Amala Petros, das sind die beiden, die diese beiden Plätze vorne haben, noch keine Olympianorm gelaufen sind. Und alle anderen haben die Option, dann noch zum Beispiel in Hannover oder in Hamburg entsprechend schnell zu laufen und da reinzurutschen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es vorher noch jemand schafft, ist natürlich auch da. Und das andere ist, ja, der Veranstalter von Valencia hat sich letzte Woche nochmal zu diesen Situationen geäußert und hat gesagt, hey Leute, wir sind jetzt nicht hier der Abfallkorb von Berlin. Ja, also der stand überhaupt nicht alleine auf die Denke, auf diese normale Denke, die Leute dann auch, also jetzt nicht Simon und Miriam, ja, die, also nehmen wir die mal da komplett raus, weil die haben das nicht formuliert, aus einem anderen Grund noch, ja. Aber die Denke bei vielen und auch wohl veröffentlicht bei einigen anderen Läuferinnen und Läufern war, ja, dann starte ich in Valencia. Haben aber nie bei dem Veranstalter vorher angefragt. Und da sagst du natürlich auch als Veranstalter, ja, das ist ja schön, wer alles so bei uns startet. Ja, und dann, weißt du, wie viel Profiläuferinnen und Läufer hast du? 150?
Ja, wahrscheinlich mehr sogar, ja,
in Valencia. So, und die können locker das Doppelte bekommen dieses Jahr.
Easy. Ne? Easy.
Weil diese Grenze Ende Januar, das ist ja jetzt keine für Deutschland, das ist eine für die ganze Welt. Ja, das ist eine, die von World Athletics für die Qualifikation für die Olympischen Spiele gesetzt worden ist. Ja, also das ist sicher auch nicht nur lustig. Und das andere hatte Simon, glaube ich, im Podcast in der vergangenen Woche schon mal angesprochen. Die Vorbereitung insgesamt wird ja dann wahnsinnig lang.
Ja.
Ja, das heißt, du bewegst dich dann ja die ganze Zeit in einem extremen Aufwand, in einer sehr belastenden Phase, sowohl für den Körper, aber auch für den Kopf. Ja, und du bist dann eben nicht mehr bei 3 Monaten, sondern dann schnell bei 4, 4,5, 5 Monaten.
Das lässt sich nicht unendlich fortziehen einfach. Das ist nicht machbar. Also für den Bewegungsapparat nicht, aber vor allem noch wichtiger, wie du schon gesagt hast, für den Kopf irgendwann nicht. Deshalb, ja, wenn, dann wäre das nur gegangen, wenn man wirklich bewusst so ein kleines Break da gesetzt hätte, irgendwie dann im September sozusagen. Aber anyway, man muss jetzt gucken, wie es weitergeht. Es gibt im Januar auf jeden Fall noch die Option mit Dubai-Marathon. Ist, glaube ich, für Frauen durchaus eine valide Option. Für Männer, glaube ich, schwierig. In der Vergangenheit zumindest war es halt oft so, Dubai sehr stark dominiert von äthiopischen Läufern, auch von echt namenlosen Läufern, die da oft geisteskranke Zeiten schon gelaufen sind. Da muss man aber dann halt wissen, Dubai ist halt ein Marathon in der Wüste auf einem Highway. Du rennst irgendwie Halbmarathon raus, Halbmarathon rein, morgens um 5, damit die Temperaturen noch erträglich sind. Da gibt's zero Zuschauer logischerweise in der Wüste. Und wenn du nicht in der Gruppe 2-4 und schneller bist, dann gibt's halt dahinter nichts sozusagen. Es gibt einen großen Breitensportbereich, es gibt vorne Männer 2-4 und in der Vergangenheit war jetzt da nichts dazwischen. Für Frauen natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, eigene Pacemaker mitzunehmen, immer noch, glaube ich, eine gute Option. Für Leute wie Simon, glaube ich, jetzt wie gesagt nicht sonderlich gut geeignet. Aber Simon hat natürlich vielleicht die Möglichkeit, über seinen Ausrüster nochmal die Lage zu sondieren. Da sind wir einfach jetzt nicht so tief drin, wie der Rennkalender im Januar in Japan zum Beispiel aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass es dort unter Umständen schon auch eine Option gibt. Japan, ja wirklich absolut Lauf- und Marathon-verrücktes Land. Dort könnte ich mir vorstellen, gibt es bestimmt auch noch japanische Athleten. Wobei, nee, die hatten ihre Trials eigentlich schon. Aber da wird es vielleicht noch eine Option geben, wo man einen Marathon hat, der dann auch von anderen internationalen Athleten, wie gesagt, da reden wir jetzt vom Profibereich, wenn es in Japan, wenn wir jetzt sagen, es gibt nur noch im Januar Houston, Dubai und lass irgendeinen japanischen Marathon sein, da kannst du dann drauf wetten, dass auch Australier, Chilenen, Kanadier und wer überall diese zwei, drei Optionen auf jeden Fall wahrnehmen werden, wenn das die einzige Option ist, nochmal eine Chance zu haben auf Olympia-Quali.
Ja, ja, deshalb war, glaube ich, ja auch Simon so in der direkten Reaktion nach dem Lauf wirklich sehr, sehr leer. Ja, so von der Enttäuschung natürlich auch, weil eben es gibt jetzt gar keinen Plan B. Ne? Ja. Er ist einfach nicht da. Und er war ja auch leider schon relativ früh in der zweiten Streckenhälfte dann einfach zu weit weg, ja, und hat es dann halt austrudeln lassen. Cool fand ich, dass er es zu Ende gemacht hat. Das war ja bei Miri genauso. Ja. Die hätten ja auch rausgehen können, aber ich fand das wirklich auch Respekt, sowohl vor der Strecke, aber auch vor allen anderen Starterinnen und Startern. Dass sie gesagt haben, nee, jetzt machen wir das hier zu Ende. Ja, auch wenn das nachher nicht mehr schön ist. Ja, und Miri ja wohl auch da mit extremen Schmerzen zu kämpfen hatte. Ja,
das habe ich gar nicht mitbekommen in der Übertragung. Was war bei Miri noch?
Also das Interview steht, glaube ich, noch auf hessenschau.de. Das war leider nicht mehr in unserer Sendezeit, weil sie dann da zur nationalen Ehrung musste und so weiter. Das war ein bisschen blöd. Aber das war sehr sortiert bei ihr. Also die war ja noch sehr viel länger auf Normkurs als Simon. Ja. Und sie hatte sich ja eine wirklich bemerkenswertes Polster rausgelaufen, weil sie ist ja in Richtung 2,24 tief gelaufen. Ne? Also jetzt nicht 2,26,50. Ne? Wir brauchen aber 2,25,50. Das ist im Moment die letzte Marke von Debbie Schöneborn. Und dann hatte sie Probleme ab Kilometer 25 oder 30 sogar erst. Ja. Und da bis dahin war sie noch sehr gut unterwegs. Und dann hat sie wohl so Schmerzen gehabt in den Beinen, dass wohl jeder Schritt schwer gewesen ist. Man hat es auch gesehen, ne? Sie hat ja dann plötzlich, ist ja plötzlich in so einem Knick gelaufen. Ne? Leicht nach vorne gebeugt und nicht mehr in der Hüfte gestreckt. Da hast du ja gemerkt, okay, da tut irgendwas richtig weh. Ja.
Ja.
Also Leute, wenn ihr euch zufällig an einer Schaufensterscheibe vorbeilaufen seht, ja, kontrolliert euch mal kurz, ja. Weil wenn es einem schlecht geht, dann neigt man dazu, ja, die Schultern hochzunehmen und sich klein zu machen und einen Knick in seinen Körper reinzumachen. Und dann wird es übrigens noch schwieriger, ja, weil dann trifft man sich noch schlechter. Die Belastung ist eine ganz andere und die Schmerzen werden nicht weniger, sondern mehr. Naja, jedenfalls hat sie das ja dann hinten auch ein bisschen austrudeln lassen, logischerweise. Und konnte halt auch einfach nicht schneller. Aber auch sie sagte, nee, ich wollte das hier unbedingt zu Ende bringen, weil das gehört halt dazu. Ja, und immer rausgehen macht es einfach nicht besser. Es gab jetzt gestern so eine kleine Idee, wo es hingehen könnte. Wir hatten das, glaube ich, auch da schon angetextet in Frankfurt während der Live-Übertragung. Miriam ist im Bundeskader für 10.000 Meter.
Mhm.
Sie ist nicht im Bundeskader Marathon. Das kann natürlich ein Weg sein, dass sie versucht, über 10.000 Meter auf der Bahn sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Weil ihre Unterleistungen sind ja jetzt sogar im Vergleich zu den anderen Marathonläuferinnen, die im Bereich der Norm unterwegs sind, sehr, sehr gut. Ne? Also das ist noch eine Option. Ich glaube, da ist es bei den Normen, die bei den Männern verlangt werden, für Simon extrem viel schwerer.
Ja, ja, im Verhältnis auf jeden Fall. Ich denke auch, dass das zumindest hilft, das im Hinterkopf noch zu haben, dass man jetzt, sagen wir mal, sollte es im Frühjahr, im Januar nicht irgendwie, aus welchen Gründen auch immer klappen, dass man das doch noch schafft, dass man zumindest ein Ziel für den Sommer hat, woran man sich noch ein bisschen festhalten kann. Aber auch da, viele Optionen gibt es nicht. Ich weiß nicht, das war auch immer strittig, ob gemischte Rennen erlaubt sind oder nicht bei Männern und Frauen. Früher war es mal zeitweise erlaubt, auf der Bahn. Weißt du, dass du männlichen Pacemaker hast, der die Frauen paced, das wurde dann wieder zeitweise von internationalen Verbänden wieder nicht anerkannt.
Ich glaube, es ist jetzt nicht mehr anerkannt, nee.
Genau, was natürlich einerseits fair ist, weil logischerweise die Männer haben die Männer, die Frauen, aber das macht natürlich auch bei Frauen die Auswahl der Rennen auf 10.000 Meter Basis, die schnell genug sind, ist auch, kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen, die es im Sommer da gibt.
Ja.
Und wo du dann reinkommen musst, was ja ungleich schwerer ist, weil über 10.000 auf der Bahn, lass es hier, wir haben schon oft über London gesprochen, lass es nicht 15 Leute sein, lass es 20 oder 25 sein, aber anyway, das wollen ja dann viele aus Europa und der Welt in solche Rennen reinkommen. Ja. Stanford ist auch immer schwierig reinzukommen, aber auf jeden Fall hilfreich natürlich so eine Option noch zu haben.
Ja, sag mal, wenn wir schon bei Frauen sind. Ich habe diese Woche wieder einen schönen Artikel gelesen. Da ging es eigentlich um New York. Ja, weil jetzt am Wochenende ist ja New York Marathon, haben wir so ein bisschen aus dem Blickwinkel verloren, weil ich glaube, es starten keine Top-Läuferinnen und Läufer, ne? Oder hast du irgendwas, weil es ist natürlich ganz, ganz schwierig, dort überhaupt irgendwie schnell zu laufen, ne? Also schnell in Bezug zu persönlicher Bestleistung zu laufen. Und das hat dieser Artikel aufgenommen, dass nämlich es in New York noch nie einen Marathon-Weltrekord, Achtung, bei den Männern gegeben hat.
Mhm,
ja. Klar, da sagt man, naja, viel zu schwer und so, geht nicht. Und ne, aber es hat vier Weltrekorde bei den Frauen gegeben. Ja, das hat natürlich auch mit der zeitverzögerten Entwicklung, ja, ihr erinnert euch alle noch, ja, Frauen waren sehr lange gar nicht zugelassen, Marathon zu laufen. Das heißt, es hat natürlich eine zeitversetzte Entwicklung von ursprünglich ja Marathon-Weltbestzeiten bis zum Weltrekord gegeben. Ja, und so gab es halt insgesamt viermal Weltrekord in New York. Und jetzt sagst du mir, wer da Weltrekord gelaufen ist. Also sagen wir mal so, es reicht mir, wenn du mir die bekannteste Läuferin nennst.
Thekla Lerup.
Nein.
Keine Ahnung.
Norwegen. Ich gebe dir noch einen Hinweis. Norwegen.
Ja.
Ich helfe dir mit dem Vornamen.
Ich habe ihren Mann erst getroffen, im Sommer in Herzogenaurach wieder. Ja, mit dem habe ich mich länger unterhalten.
Ja.
Grete Weitz.
Genau. Ja. Also Grete Weitz, das war natürlich die herausragende Läuferin der 70er und 80er Jahre. Die ist halt insgesamt dreimal dort Rekord gelaufen. Ganz außergewöhnliche Läuferin, leider viel zu früh an Brustkrebs verstorben, hat aber eine große Stiftung hinterlassen, die sowohl Frauen zum Laufen als auch vor allen Dingen die Prävention von Brustkrebs zum Ziel hat und hatte. Den ersten Weltrekord dort in New York, ist eine 19-Jährige gelaufen. Ja, das ist wirklich eine sehr spannende Geschichte gewesen. Das war Beth Bonner. Die war die erste, die überhaupt den New York Marathon als Frau gelaufen ist. Das heißt, dann auch gewonnen hat. Ne? Also die war die erste Frau, die die Ziellinie beim New York Marathon überlaufen hat. So, um es mal richtig zu haben. Und ist damals erste Frau gewesen, die unter 3 Stunden gelaufen ist. Nämlich 2:55:22. Ne? Also das ist dann schon erstaunlich, weil es ist halt ein sehr, sehr schwieriger Kurs. Aber sie hat es halt geschafft und der Streckenrekord hielt tatsächlich 4 Jahre lang und wurde dann von einer anderen Amerikanerin, von Kim Merritt, erst geschlagen. Ja, und dann schaut man natürlich und denkt, ja, warte mal, wie war denn das überhaupt nochmal da in der Zeit? Wir haben das hier, glaube ich, schon mal angerissen, ja, wie das so mit der Entwicklung der Bestzeiten war, mit den Marathon-Wettbewerben der Frauen. Also Beth Bonner ist in dem Jahr, in diesem einen 70er Jahr, schon im Mai Marathon-Bestzeit, hieß das damals, gelaufen, in 3:01:42 in Philadelphia. Und zwar war das die regionalen Meisterschaften der amerikanischen Amateursportvereinigung. Ja, damals gab es ja noch die Amateure, ja, und es gab einen Profizirkus. Das war halt noch ein bisschen, ja, früher hieß das ja auch nicht World Athletics, sondern International Amateur Athletics Federation. Ja, also deshalb, das sind noch diese Übergänge von Amateur in Profisport. Und zu dem Zeitpunkt im Mai 71 war Beth Bonner noch 18 Jahre alt. Ja, die da war für Frauen noch nicht zugelassen, aber als 18-Jährige durfte sie inoffiziell teilnehmen. Also das waren so wirklich so ganz schräge Geschichten damals, warum es möglich war, überhaupt Marathon zu laufen oder nicht zu laufen. Ja. Und dann fällt ja einem immer wieder auf, dass da große Marathons in dieser Liste erscheinen, ne? Also von Boston über Eugene, Berlin und so weiter und so weiter. Ja, und zwei eher kleinere Veranstaltungen, ja. Das eine ist Dülmen, der herrliche Dülmen-Marathon, wer kennt ihn nicht? Ja, der ist schon mal, die meisten von euch wissen gar nicht, wo Dülmen liegt. Das ist im Münsterland. Und da ist die berühmte Christa Wahlensieg ihren ersten Marathon-Weltrekord gelaufen in 2:40. Das war 1975. Christa Wahlensieg ist dann später in Berlin nochmal Weltrekord gelaufen. Das war zwei Jahre später, 1977. Da ist sie schon 2:34 gelaufen. Ja, aber jetzt gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Und zwar zu einer Veranstaltung, die ein gewisser Ernst van Aken organisiert hat. Ein Marathonlauf, das ist, glaube ich, eher so was wie ein Landschaftsmarathon. Ja. Und der hat, sagen wir mal, die wissenschaftliche und die methodologische Herangehensweise an Langstreckenlauf halt deutlich beeinflusst, ja, Ernst van Aken. Und vor allen Dingen auch festgestellt, dass Marathonlauf für Frauen vollkommen problemlos möglich ist. Das war ja damals, stand das ja in Abrede. Frauen seien nicht dafür geschaffen, so lange zu laufen und schon gar nicht einen Marathon zu laufen. Und der hatte halt einen Marathon organisiert in Wald Nil, ja, im herrlichen Wald Nil. Und der wollte dann unbedingt halt auch, dass eine Frau mitläuft. Sie durfte aber nicht am offiziellen Rennen teilnehmen und ist deshalb 30 Meter hinter dem Feld gestartet. Ja, aber die Dame hieß Annie Pede Erdkamp, ist am 16.09.1967 da Weltbestzeit gelaufen in 3:07:26. Ja, so, und das ist, ja, kurz nachgerechnet, 50 Jahre her. Und was soll ich ja sagen? Es gibt eine Jubiläumsveranstaltung, nämlich den Wald-Nil-Marathon, und zwar 50 Jahre Frauenmarathon-Jubiläumslauf am 1. November 2023. Ja, schaut mal kurz auf euren Kalender, ihr stellt fest, oh, ist ja schon vorbei.
Das hätte schon stattfinden sollen.
Hat aber nicht stattgefunden. Ja, und hier kommt jetzt, ja, eine, wie soll ich sagen? Hier wird es ein bisschen deutsch, ja. Also, gestern war ein ruhiger Feiertag und es gab eine anonyme Anzeige gegen diese Laufveranstaltung. Also, da muss ich schon mal ganz kurz innehalten, damit ich nicht Puls kriege, ja. Jedenfalls ging es darum, dass diese Veranstaltung dann, was soll das sein, eine Party oder was, jedenfalls verhindert wurde, ja. Aber sie haben es hinbekommen, das Ganze findet jetzt am kommenden Sonntag statt. Also am Sonntag, den 5. Ey Leute, wenn ihr Bock habt, ja, ich weiß gar nicht, wie die Situation mit Startplätzen ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das komplett ausgebucht ist. Die werden jetzt
überrannt, Ralf.
Ja, meinetwegen, ja. Ja. Im Dr. Ernst van Aken Stadion in Wald Nil geht es los am 5. um 10 Uhr. Ja, man kann auch noch was anderes laufen. Und zwar, es gibt alle Vielfachen von 4,2, also 4,2, 8,4, 12,6, 16,8 Kilometer etc. bis zu 42 Kilometer. Also ihr habt Optionen. Ne? Da könntest selbst du, Philipp, ja, da, was ist das dann? 16,8 plus 4 plus 4, also 8,4, das sind dann 24, 25,2. Ne, könntest du immer noch morgens so kurz reinstreuen. Ne? Also finde ich jedenfalls grandios, dass es diesen Lauf noch gibt. Ja, ja. Und dass der diese lange Entwicklung der deutschen Frauenmarathons da würdigt und hochhält. Ja, und ich schicke euch, nee, das schicken wir nicht, sondern Quatsch, das machen wir in die Shownotes. Ja, es gibt einen kleinen Veranstaltungsletter, der auf Instagram halt auch beim Athletik-Waldnil zu finden ist. Und die veranstalten das ganze Ding am Sonntag. Ich finde es großartig, dass das noch existiert. Dass man nicht nur ja die ganz großen Dinge immer im Blick hat, ja, wie, keine Ahnung, London, Boston, Berlin, Frankfurt oder New York jetzt am Wochenende. Also coole Veranstaltung.
Ja, über anonyme Anzeigen zur Absage von Sportveranstaltungen, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Also ich, ja, wer das auch immer meinte, dass das sinnvoll ist, wird wohl kein großer Lauffan gewesen sein. Wir werden euch zumindest, ich weiß, wir kommen ja Freitag mit der Folge raus, insofern ein bisschen spontan, aber vielleicht gibt es ja auch Zuhörer und Zuhörerinnen aus der unmittelbaren Umgebung, die spontan da Bock drauf haben. Und Ralf hat schon gesagt, es ist ja ein vielfältiges Laufangebot. Würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr ja die Veranstaltung besucht, mitlauft, die ein bisschen unterstützt, nachdem wir jetzt so viel Stress hatten. Man liest auf jeden Fall auf der Website, die ich hier parallel offen habe, auf jeden Fall raus, dass die ganz schön geschockt waren, dass sie Post vom Ordnungsamt bekommen haben, mit dem Hinweis, dass diese Veranstaltung am 1.11. nicht genehmigt wird. Und dann ist doch cool, wenn die so schnell das jetzt auf den Sonntag verlegen konnten. Insofern, schaut doch da gern vorbei und macht den Ausrichtenden da eine Freude, würde ich sagen.
Sag mal, jetzt noch mal eine kleine Fachfrage. Ja? Seit wann gibt es denn offizielle Weltrekorde im Marathon? Das hatte ich jetzt irgendwie so auch nicht mehr auf dem Schirm.
Oh, da müsste ich auch raten, aber ich glaube, das ist sehr viel weniger, sehr viel kurzfristiger, als man denkt. Ich sag jetzt mal offizielle Weltrekorde, nicht Weltbeste, ich sag mal seit in den 90ern.
Nee.
Schon länger?
Nee.
gut, dann bin ich jetzt zumindest nicht falsch gewesen.
Du bist nicht falsch gewesen. Ne? Also die offizielle Weltbestzeit, erstmal nehmen wir die hier, bei den Männern, stammt von einem Mann, der auch schon in New York sehr gut gelaufen ist, von Khalid Kanushi, also dem Amerikaner.
Kenn ich.
Ja.
Ja. Aber der hat ja auch, glaube ich, ein paar Probleme rückblickend. Hat er nicht dann auch mal mit Substanzen und so?
Weiß ich nicht. Jedenfalls ist der 2002 in London diese offizielle Weltbestzeit gelaufen. Und daran anfolgend gab es die offiziellen Weltrekorde. Ja, also den ersten Weltrekord ist Paul Tergat in Berlin gelaufen. Den ersten offiziellen. Paul Tergat in Berlin 2003.
Krass.
Ja, und das jetzt nochmal zur Einordnung. Seitdem wurden sämtliche weiteren Weltrekorde in Berlin erzielt, bei den Männern. Außer der jetzt gültige von Calvin Kipton in Chicago.
Genau.
Und davor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal Berlin. Ja, also das nochmal zum Unterstreichen. Ja. Und bei den Frauen ist die Liste kürzer. Ja, das liegt natürlich an einer Frau, die ein richtiges Maß gesetzt hat, an Paula Radcliffe. Weil ihr Weltrekord, übrigens damals 2002, das war der erste offiziell anerkannte Weltrekord im Laufgeschehen, der ist aus Chicago. Und das war damals diese 2017, 18, wo alle gedacht haben, okay, der hält jetzt mal 50 Jahre. Nicht ganz, weil sie ist dann selber in London schneller gelaufen und danach ist ja Bridget Koskay in Chicago wieder schneller gelaufen und jetzt Tigist Assefa in Berlin 2:11:53. Nochmal kurz zur Erinnerung, 2:11:53.
Kurze Ergänzung noch zu Khalid Kanushi, weil ich da was im Hinterkopf hatte. Das schnelle Recherchieren über Google widerlegt meine Vermutung. Allerdings fällt seine sportlich aktive Zeit in diese Phase, sagen wir mal, wo er in Marokko ja durchaus des Häufigeren auch leider nicht so gute Schlagzeilen gemacht wurden. Und ich sehe hier aber gerade, dass er zum Beispiel auch 2003 hier beim Berlin-Marathon gab es was ist das für eine News? Also, dass er da irgendwie getestet war und eben keine positiven Proben hatte, was ja erstmal gut ist. Gleichzeitig, wenn man die Geschichte von Lance Armstrong kennt, natürlich auch weiß, dass negative Tests nicht das Ende, wie soll ich sagen, der weiße letzte Schluss sind. Aber ich will dir niemanden zu Unrecht verdächtigen. Er war auf jeden Fall in seiner Zeit wirklich einer der Top-Marathonläufer, logischerweise. Bis, ich glaube, auch der letzte marokkanische oder sagen wir mal nordafrikanische Athlet auf dem Level, also der die Weltspitze dominiert hat. Ich glaube, danach fällt mir keiner ein. Bahn haben wir natürlich noch ein paar Leute gehabt, auch mit Hisham El Gerouche und so weiter, die auf diesem Level unterwegs sind. Ich glaube, im Marathonbereich ganz vorne haben dann tatsächlich die Kenianer und die Äthiopier übernommen.
Ja, ja. Gut, dann wenden wir uns am Wochenende also den beiden Polen im Laufgeschehen zu. Ja, New York Marathon, wie gesagt, ohne große deutsche Top-Beteiligung. Und
Hendrik Pfeiffer.
Ach, der läuft auch wieder? Ach ja, Jan Fitschen läuft auch.
Jan Fitschen. Ja. Zwei haben wir noch.
Also Hendrik weiß ich nicht. Dem ist ja alles zu so trauen, dass er wieder die Nicht-Elite-Klasse gewinnen will. Oder startet er in der
Elite? Er startet im Elitefeld, glaube ich.
Echt?
Ja. Ja, ja. Also das war der letzte Stand, den ich gehört hatte, als wir in Berlin gesprochen haben, dass er quasi, nachdem er letztes Jahr eben da nicht mehr reinkam, dass ich dieses Jahr gesagt habe, er darf da im Elitefeld starten.
Ja. Ah, okay.
Aber es ist natürlich sehr kurz nach Berlin, bin ich auch sehr gespannt.
Ja, absolut. Ja, also das Duell ist on, ne? Jan Fitschen gegen Hendrik Pfeiffer. Ja, großartig, ne? Und Wald Nil, ja. Also das sind die beiden großen Pole, die wir verfolgen, ja. Und ich glaube, dann wenden wir uns jetzt doch endlich mal unserem Gast zu, ja. Der kommt gerade in dieser Woche erst zurückgekehrt aus Tennessee von einer Weltmeisterschaft, von einer besonderen Weltmeisterschaft, mit leider auch einem sehr besonderen Ausgang für ihn, mit unfassbaren Laufleistungen. Aber das erzählt er uns jetzt alles selber. Herzlich willkommen bei uns, Hendrik Buri.
So, und da sind wir schon und freuen uns heute, Hendrik Buri bei uns hier im Bestzeit-Podcast begrüßen zu dürfen. Wir haben ja in den letzten Wochen immer mal wieder einen Blick geworfen in die Ultralaufszene, in die Backyard-Szene. Ralf hat da immer ganz gerne mal die ein oder andere News gesammelt. Und für uns, die jetzt eher aus dem klassischen Laufbereich kommen, sprich Bahn und vielleicht Straßenlauf, natürlich immer wieder mit Erstaunen geschaut, was da für krasse Events auch stattfinden und unter welchen Bedingungen die da auch ausgetragen werden. Umso mehr Nachrichten haben uns natürlich jetzt auch erreicht in der letzten Zeit von Hörerinnen und Hörern, die sich gewünscht haben, dass wir jemanden einladen, der eben aus dieser Szene ist und sich da auskennt. Und Ralf, du hast tatsächlich, oder haben wir es letzte Folge, glaube ich, parallel irgendwie geschaut, mal einen Blick geworfen, weil es waren gerade die Weltmeisterschaften in Tennessee letzte Woche noch. Du kommst von dort direkt, richtig, Hendrik? Und freuen uns natürlich, dass du es möglich gemacht hast. Du bist nämlich auch beruflich wahrscheinlich nicht gerade unterbeschäftigt, da können wir auch später noch drauf kommen. Liebe Grüße nach London und herzlich willkommen bei uns hier in unserer kleinen Sendung.
Ja, danke Philipp, danke Ralf. Super, hier bei euch dabei sein zu dürfen.
Ja, erzähl mal, du hast ein großes sportliches Event hinter dir. Wir haben das auf Twitter, soweit wir das konnten, oder heute nennt man das ja X, so ein bisschen versucht zu verfolgen. Leider ja aus unserer Sicht für dich nicht so ausgegangen, wie man sich das natürlich gewünscht hätte, durch einen für uns als Laien, deswegen haben wir dich ja heute hier, vermeintlich kleineren Lapsus, der sozusagen weit fortgeschritten im Renngeschehen passiert ist, durftest du das Rennen dort nicht beenden.
Ja, genau, das war extrem ärgerlich. Ich bin reingekommen in die Weltmeisterschaften, da ich letztes Jahr deutscher Meister geworden bin, in Kandel. Und dann habe ich im Juni diesen Jahres meine Bestzeit aufgestellt mit etwa 540 Kilometern, war damit als Neunter in der besten Liste reingegangen ins Event, in die Weltmeisterschaften und habe deswegen auch jetzt ziemlich hohe Erwartungen gehabt an mich selbst. Ich bin Neunter von 75 Leuten dort gewesen und habe mich extrem gut gefühlt. Meine Crew hatte alles super, super im Griff. Wir können bestimmt auch noch mal ein bisschen darüber reden, wie wichtig die Crew auch beim Ultralaufen ist. Die ersten 400 Kilometer sind einfach bombastisch gelaufen, gut geschlafen, gut gegessen, keine Probleme gehabt. Habe mich super gut gefühlt. Das Problem ist, oder nicht Problem, aber jede Runde wird gemessen mit einem Timing-Check, den man am Fußgelenk hat. Und zwischen der Tages- und der Nachtrunde musste ich mich ein bisschen um meine Füße kümmern, habe meine Schuhe ausgezogen, meine Socken ausgezogen, mein Timing-Chip ausgezogen, alles sauber gemacht und dann mein Timing-Chip leider nicht wieder angezogen. Bin dann die nächste Runde gelaufen, habe nach etwa 8 Minuten gemerkt, ach Mist, habe mein Timing-Chip im Zelt vergessen. Bin zurückgelaufen, habe den Timing-Chip geholt und die Runde dann auch vollendet. Der Race Director hat mir dann aber auf der nächsten Runde gesagt, du darfst nichts aus dem Zelt holen. Das wusste ich auch eigentlich. Ich dachte mir nur zu dem Zeitpunkt, weil auch mir im Timing-Zelt gesagt wurde, ich darf nochmal fix zurück, um den Timing-Chip zu holen. Deswegen dachte ich, wäre das okay gewesen. Und wurde dann in der Runde 61 von Race Director rausgeholt. Was mich extrem fertig gemacht hat, was extrem schade ist. Man bereitet sich so lange darauf vor. Ich meine, Philipp, du weißt es selber. Du hast dieses Hauptprojekt in deinem Kopf. Alles ist geplant. Du bist physisch topfit und dann passiert so eine Schlamassel.
Ja, dazu gibt es ja auch ein Video, wie du da stehst und die anderen dann genau in der nächsten Runde ziehen lässt. Und ich habe den Eindruck, weil das Video endet dann irgendwann, dass du dann nochmal irgendwie zu Les, also diesen legendären Menschen, der ja auch die Barclays veranstaltet, nochmal hingegangen bist und nochmal diskutiert hast, oder war das da schon gegessen, das Thema?
Nein, das war gegessen. Also wenn du, das ist extrem streng, also um genau null, also zum wenn die Stunde anfängt, wird das zum dritten Mal wird halt so aufgerufen, dass du die Runde jetzt laufen musst. Und sobald die Stunde angefangen hat, sobald alle losgelaufen sind, und du selber nicht unter den Laufenden bist, dann bist du raus. Also das wusste ich auch und da gab es auch nichts mit zu diskutieren. Ich bin nochmal zurückgegangen zu Lars, um mich zu bedanken für das Event, um ehrlich zu sein. Weil ich habe auch gesehen, Lars ist es extrem schwer gefallen, als er mir gesagt hat, dass ich aus dem Rennen raus bin. Er hat gesehen, wie wichtig mir das Rennen war. Er hat gesehen, wie stark ich war. Das hat ihn selbst auch sehr mitgenommen. Das hat auch seine Frau Sandra und das Rest des Teams auch extrem mitgenommen, dass ich daraus disqualifiziert worden bin. Und deswegen bin ich einfach nur nochmal zu ihm gegangen und habe Danke gesagt. Also das war es eigentlich. Ja, und ihm nochmal in den Arm genommen. Wir haben beide eine Träne verdrückt und bin ich ins Bett gegangen.
Also das ist ja eher ungewöhnlich, weil beim Fußball wäre der Schiedsrichter niedergeschlagen worden. Philipp hätte mindestens 7 Klagen angestrengt.
Aber ich meine, ein Regelwerk, ich weiß nicht, inwiefern das da wirklich so ganz, offensichtlich gibt es ja sehr strenge Regeln, ich weiß nicht, ob das so niedergeschrieben ist, wieder bei DLV-Statuten und sonstigen Geschichten, wahrscheinlich schon irgendwie. Grundsätzlich ist es ja erstmal ganz offensichtlich ja kein Vorteil gewesen, den du hattest, weil du bist ja dann nochmal irgendwie zurück und hast dann die Runde trotzdem beendet. Aber wahrscheinlich gibt es dann da keinen Ermessensspielraum mit Gnade vor Recht oder sowas, was schade natürlich ist. Die Weltmeisterschaften, hilf uns mal, die finden jährlich statt oder in welchem Turnus werden die ausgerichtet? Also hättest du theoretisch, hypothetisch nächstes Jahr die gleiche Chance, dort wieder teilzunehmen? Ich weiß, der Aufwand ist natürlich enorm, gerade bei so einem Rennen, da stelle ich mir nochmal, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Das ist einfach so, ich denke, ein Marathonlauf ist eine Sache, wenn man sich irgendwie 3-4 Monate darauf vorbereitet, wenn man da irgendwie 500 und noch mehr Kilometer an einem Wettkampf sozusagen abspult. Ich weiß gar nicht, wie lange da der Regenerationszeitraum dann wohl sein muss. Thema Füße hast du ja gerade kurz gestreift. Ich könnte mir vorstellen, neben den üblichen Wehwehchen, die dann vielleicht so ein Bewegungsapparat hat, sind vor allem auch die Füße da bestimmt sehr in Mitleidenschaft gezogen. Wie ist das so? Findet das jährlich statt? Muss man sich jedes Mal dann da qualifizieren mit einer nationalen Ausscheidung oder wie funktioniert das dort?
Ja, ganz interessante Themen und erstmal noch zur DLV-Statute. Ähnlich streng, wie es auch da beschrieben worden wäre. Ich habe ganz kurz nochmal nachgefragt, hey, können vielleicht irgendwie die anderen Läufer fragen, ob es okay ist, ob ich weiterlaufe, aber der Race Director hat ganz klar gesagt, nein, das sind die Regeln und wir halten uns an die Regeln. Das ist auch okay so. Ich meine, das ist ja auch bei wichtigen Weltkämpfen, jetzt bei Europameisterschaften oder Ähnlichem das Gleiche, wenn das Regelwerk da steht und sich jemand dagegen verstößt, dann nimmt es auch, dann verliert man den Respekt für das Event. Und das ist dann ja auch nicht das, was ich erreichen möchte. Bezüglich wie häufig das Event stattfindet, das ist alle 2 Jahre. Das heißt, in allen geraden Jahren hat man die Teamweltmeisterschaften. Sprich, nächstes Jahr haben wir wieder die Teamweltmeisterschaften. Das bedeutet, dass 50 Länder, jedes Land hat 15 Leute, die als Team antreten. Und als 15-Leute-Team möchtest du so viele Runden laufen wie möglich, um dann in dieser Teamwertung so weit oben zu sein. Das ist die eine Sache. Also ich als Teil des deutschen Teams und auch mit Michael Ohler, einer der besten deutschen Läufer, probiere natürlich das deutsche Team nach oben zu bringen in der Teamwertung. Allerdings ist es auch so, dass der Beste dieser 15 Leute in Deutschland jetzt als Beispiel qualifiziert sich dann direkt für die individuellen Weltmeisterschaften. Sprich, entweder gewinne ich, also bin ich der beste deutsche Läufer, komme dann direkt nach Tennessee. Oder wenn ich das nicht schaffe, dann kann ich mich auch qualifizieren darüber, dass ich die meisten Runden oder mit die meisten Runden in der Welt laufe. Also wenn ich etwa ja in der Lage bin, 500 Kilometer zu laufen, dann qualifiziere ich mich dadurch auch für die Weltmeisterschaften. Also ganz ähnlich eigentlich für die Olympischen Spiele. Es gibt Normen, die man erreichen müsste, oder man ist einfach einer der Besten des jeweiligen Landes und kommt dann dadurch rein.
Also da bin ich ja bei deinem Eingangsstatement schon ganz kurz mal hängen geblieben. Als ich im Juni 540 Kilometer lief.
Das ist ja schon das, sehr krasse Dimensionen auf jeden Fall.
Ja. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass der ein oder andere aus unserer Community sicher so eine Laufleistung durchaus auch in einem Monat hat. Ja, das ganz Verrückte vielleicht auch in 2 Wochen. Ja, das will ich jetzt gar nicht mal unterstellen, aber beschreib mal, wie dieser Wettbewerb da abläuft. Ja, also du hast gesagt Kandel, ne? Ist ein bisschen so ein Mecker halt auch, ne? Da ist ja genau. Allgemeine zu Hause, ne?
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ihr Alex Holl kennt oder vielleicht von ihm mal gehört habt. Er ist so der Race Director für Deutschland, der das, den Bergland nach Deutschland gebracht hat, sozusagen die deutschen Meisterschaften oder die Team-Weltmeisterschaften für Deutschland finden im Kandel statt. Also das kann ganz interessant sein, dann im Oktober 2024, wenn ihr das verfolgen wollt. Das ist eigentlich ganz, ganz lustig. Zu deiner Frage vorhin, Philipp, nochmal oder auch ein bisschen zu deiner, Ralf. Ja, die Distanzen klingen erstmal ein bisschen verrückt, vor allem, wenn du, ich bin selber auch ehemaliger Marathonläufer, oder ich laufe immer noch ganz gerne Marathon, habe eine 2:39 stehen, also nichts im Vergleich, was ihr da leistet, oder was du da leistest, Philipp, aber
2:39 ist schon, stell dein Licht nicht unter den Scheffel, 2:39 ist schon sehr ordentlich, auf jeden Fall. Ja,
also ein bisschen Geschwindigkeit habe ich, und so ein bisschen weiß ich ungefähr, was ins Marathontraining reingeht, sagen wir es mal so. Und das, ehrlich gesagt, die Ultradistanz, ich baue mein Training eigentlich nach dem Marathon-Training auf. Also ich finde, Marathon-Training ist eigentlich die perfekte Substanz oder der perfekte Nährboden für die Ultra-Marathon-Szene. Das heißt, ich habe auch meine Langläufe, so wie du sie am Sonntag haben würdest. Ich habe meine Tempoläufe, ich habe mein Intervalltraining, ich habe meine Bergintervalle, um so ein bisschen andere Pulse zu setzen. Der einzige Unterschied ist nur, dass ich am Wochenende Back-to-back Long Runs oder lange Läufe habe. Also zum Beispiel würde ich an einem Samstagmorgen 5 Kilometer schnell machen, dann 50 Kilometer zügig und am nächsten Tag dann einen fixen Marathon, also in 3 Stunden über 2:50 oder so. Und dass ich halt auf kaputten Beinen noch einen fixen Marathon laufe, noch ein paar schnelle Intervalle reinbaue und dadurch einfach die Wettkampfhärte erziele und dadurch dann auch schaffe, okay, 160, 170 Kilometer in der Woche zu laufen, einfach durch diese langen Läufe am Wochenende. Und ja, zu deiner Frage von vorhin, Philipp, mit den Füßen und Gelenken und so weiter. Ehrlich gesagt, ich hatte früher, als ich noch Bahnläufer und Straßenläufer war, also ich komme aus den 800 Metern und 1500 Metern, bin früher Crossmeisterschaften Niedersachsen und Deutschland gelaufen und so weiter. Also ich komme eher aus der Szene. Und als ich zu dem Marathon übergewechselt bin, da habe ich ehrlich gesagt die Knieprobleme und Gelenkprobleme so ein bisschen bekommen, weil ich viel Straße gelaufen bin. Sobald ich dann auf die Ultraszene umgewechselt bin und auch viel im Gelände gelaufen bin, viel nicht auf Asphalt gelaufen bin, seitdem habe ich ehrlich gesagt keine Probleme mehr. Also es ist eigentlich von dem her sehr gut. Klar, man kriegt irgendwann mal Blasen, aber die kann sich auch kümmern. Also von dem her eigentlich keine großen Probleme. Ich habe Anfang dieses Jahres einen komplexen Meniskusriss gehabt. Erstaunlicherweise hatte das nichts mit dem Laufen zu tun. Ich habe vor 2 Jahren meinen ersten Ironman mal gemacht und habe eine unglaublich schlechte Schwimmtechnik. Und durch das Schwimmen habe ich so ein bisschen meinen Meniskus kaputt gemacht. Aber vom Laufen her, ja, man sollte es nicht laufen.
Also das tut mir erstmal leid zu hören. Das tut mir erstmal leid zu hören. Und das ist ja wohl
viele Fragen. Ich habe schon ganz viele Fragen.
Das Schwimmen auch echt. Also ich glaube, ich lasse die Finger davon, Leute.
Ist auch so. Ich meine, das wisst ihr selber. Du bist ein ambitionierter Sportler. Du denkst, hey, ich bin ein guter Läufer. Dann kann ich auch mal eben Ironman machen. Aber ohne Schwimmtechnik ist das echt keine gute Idee.
Das ist erstmal richtig. Ich habe jetzt trotzdem noch Fragen über Fragen. Ja. Also fangen wir mal bei diesem doppellangen Wochenende an. Ja?
Das ist krass gewesen, ja.
Also nochmal ganz kurz zum Vergegenwärtigen. Er fängt mit einem fluffigen Fünfer an. Da endet ja dann schon mein Tag, ne? Oder mein Training. Und dann 50 Kilometer nicht etwa auf dem Rad, sondern dann noch 50 Kilometer anzuhängen. Ja. Nochmal dazu, das läufst du dann aber in der Regel im Gelände, also nicht auf der Straße. Weil wenn du das auf der Straße läufst, hast du schon einen ganz anderen Impact, ne?
Ja, also sobald es möglich ist im Gelände. Gut, ich lebe in London, von dem her dauert das ein bisschen, bis ich ins Gelände reinkomme. Es kann gut sein, dass ich auch mal 20 Kilometer auf der Straße und 30 Kilometer dann im Gelände laufe. Also ich muss immer mal wieder auf die Straße leiden. Das ist einfach, wohne halt in der Großstadt. Aber ja,
und dann war dieser fluffige Marathon am Sonntag, der hat mir auch gut gefallen.
Ja.
In 2,50 bis 3 Stunden, das ist ja nur knapp über deiner PB. Also das ist ja also mindestens mal Tempo-Dauerlauf drin.
Das ist fix auf jeden Fall. Also 2,50 an einem wirklich guten Tag, 3 Stunden ist das Normale, was ich machen würde.
Also 3 Stunden, wenn Gegenwind ist, verstehe ich schon.
Nee, ich spiele das schon, keine Frage. Aber 3 Stunden geht gut, also das ist ein guter zügiger Dauerlauf. Man gewöhnt sich ganz gut dran, aber du hast natürlich recht, das ist nicht weit von meiner PB entfernt. Dazu muss man auch sagen, ich hab nur 5-6 Marathons gemacht. Und ich würde mal davon ausgehen, dass wenn ich mich wirklich spezifisch darauf vorbereiten würde, würde ich wahrscheinlich auch 2,30er Marathon laufen können, schätze ich. Also weiß man nicht, da brauche ich auf jeden Fall einen guten Trainingsblock für, aber 2,30 müsste möglich sein. Von dem her 3 Stunden, das ist eigentlich ein ganz gutes Tempo. Das sind, glaube ich, 4 Minuten 20 oder so pro Kilometer. Das kann man ganz, oder passt gut. Also das strengt nicht großartig an. Im Endeffekt kommt es einfach auf die Distanz drauf an. Und die Distanz, die arbeite ich mir über die Monate, Jahre, Jahrzehnte, die ich jetzt schon laufe, einfach an, weil das sich dann nicht zu sehr ermüde.
Ja, also Resistenz ist ja da immer dann die Frage, ne? Also, dass du durchtrainieren kannst, logischerweise, ja. Ja. Das mit den Knieproblemen ist spannend, dass du das sagst, dass es eher auf der Straße dann gekommen ist und dass das durch abwechslungsreiches Terrain dann eher weggegangen ist. Ja. Machst du zusätzlich spezifische Gymnastik respektive Yoga, Krafttraining und solche Geschichten?
Müsste ich auf jeden Fall, und Philipp würde mir da definitiv zu raten, schätze ich.
Ich würde dazu raten, aber bin selber da auch
sagen, aber selber nicht so gut.
Ja, also mein
Physiotherapeut. Ich habe ja hier wieder Experten, ey, meine.
Ich bin das schlechteste Beispiel, was es nur geht. Also ich probiere mich zu dehnen und alles ein bisschen Krafttraining zu machen, aber ich müsste viel, viel mehr tun, auf jeden Fall.
Also es gibt jetzt ja schon mal 2 Sachen, die man vielleicht jetzt hier spannend anhängen könnte, die aber sehr unterschiedlich sind. Du hast ja vorher gesagt, du trainierst jetzt quasi wöchentlich was ja leicht errechnenbar ist, wenn man jetzt weiß, was du an einem Wochenende machst, um die 160, 170 Kilometer. Das ist ja wirklich amtlich, ja. Also ich kenne auch durchaus viele Profiathleten hier in Deutschland, die nicht 160, 170 Kilometer trainieren, die vielleicht sogar sonst nichts zu tun haben. Du hast einen Job, da kann man vielleicht auch noch kurz drauf eingehen, wenn du möchtest. Der ist nämlich wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz so ohne, sage ich jetzt mal. Und B, wenn du von 800 Metern kommst, da wollen wir auf jeden Fall mal nachher noch kurz deine Bestzeit, das wäre einfach nur persönlich spannend. Aber dann stelle ich mir trotzdem vor, du hast mit 800 Metern mal begonnen, also so diehard Leichtathletik, so wie man das halt als junger, weiß nicht, Jugendlicher oder als Kind vielleicht schon rein startet und bist jetzt bei Backyard Ultra Running. Da frage ich mich, was ist da dazwischen passiert? Wo biegt man da ab, dass man plötzlich da endet, dass man über 500 Kilometer rennt? Weil ich kenne viele 800 Meter Läufer, die haben schon mit einem 10 Kilometer Dauerlauf das ein oder andere Problemchen gehabt.
Ja, was ist da falsch gelaufen? Ne?
Ja.
Also was ist bei mir falsch gelaufen? Also ich auf einmal bei 500 Kilometern. Also erstmal natürlich, du bist dann 160, 170 Kilometer, ich weiß, das bist ja auch besser als, oder bist du genauso gut. Natürlich arbeite ich auch in den Mikro- und Makrozyklen über das Jahr. Also das ist so Top-Trainingsphase. Also 1,5 Monate vor den Weltmeisterschaften, da bin ich ungefähr bei dem Level. Normalerweise würde ich bei den 120 Kilometern pro Woche punktieren. Also man kann auch nicht jede Woche 160, 70 Kilometer laufen, oder ich könnte das zumindest nicht. Irgendwann würde ich mich verletzen. Also das ist wirklich für die Top-Trainingsphase. Was ist falsch gelaufen? Ich bin früher bei der Elge Nordheide gelaufen, unter Gerd Wiesmann. Elge Nordheide kennt man vielleicht noch.
Klar, wir hatten sehr, sehr gute Mittelstreckler früher, also eine ganze Reihe von super Mittelstrecklern.
Ja, richtig. Also Sören Ludolf kennt man vielleicht noch, Janis Wiesmann kennt man vielleicht noch. Sehr, sehr starke Läufer, auch bei Weltmeisterschaften und bei Olympischen Spielen dabei gewesen. Gerd Wiesmann und André Wiesmann sind einfach super starke Trainer gewesen, die mich...
Kennst du Tim Tomczak?
Ja, Tim Tomczak ist ein super Kerl.
Geil, ja, das ist ein guter Kumpel von mir. Wenn wir in Hamburg sind, penne ich meistens bei Tim, statt dass ich im Hotel bin. Ja, witzig.
Ja, Tim ist super. Der ist ja ein paar Jahre älter als ich. Mein Trainingscamps war ja immer so die Vaterfigur, der
genau, so ein bisschen auch in der Organisation mit dabei. Leute, hier noch Lauftipp für die, die aus der Gegend kommen. Winsener Adventscross, lege ich euch mal ans Herz. Hier bin ich sogar auch einmal mitgelaufen im Olympiajahr. In Rio hatte Tim gemeint, wie wär's? Kannst du bei uns vorbeikommen? Und er hat gesagt, mach mal.
War geil, echt. Wusste ich gar nicht. Der Winsener Adventscross ist echt gut. Der ist nicht
einfach. Also macht Bock, ja.
Nee, von dem her, cool. Genau, kennst du, super starke Mittelstreckenläufer. Ich bin da mit 12, 13 Jahren reingekommen und wie jeder, der da reinkommt, läuft halt 815 Meter. Mhm. Ich war auch okay, ja. Also ich glaube, 204 oder so war meine 18 Meter und 4,15 oder so meine 15, ich weiß es nicht mehr. Also nichts Glorreiches, aber ich konnte irgendwo so ein bisschen mitziehen. Aber habe einfach irgendwann gemerkt, oder Gerd hat es genauso gemerkt, der Typ ist nicht für die Mittelstrecke gemacht, jetzt einfach viel zu langsam. Und dadurch, ich habe einfach irgendwann realisiert, okay, die 5000 Meter liegen mir mehr. Ich habe dann irgendwann mal einen Halbmarathon gemacht mit Oliver Töter, der ein Vereinskollege von mir war, und auch mit André Büßmann. Da habe ich ziemlich gut abgeschnitten und habe mir dann gedacht, so länger die Distanz, umso besser scheine ich zu sein. Habe dann meinen ersten Marathon mit 17 gemacht, habe in meiner Altersklasse gewonnen. Okay, es sind nicht viele Leute, die es in 17 Jahren machen, aber zumindest habe ich da gewonnen. Habe dann ein paar Jahre später meinen ersten Ultra gemacht, bin auch Vierter geworden in dem Ultralauf, ohne wirklich mich darauf vorzubereiten. Und habe einfach gemerkt, okay, umso länger die Distanz ist, umso besser ist Hendrik. Ich bin kein Mittelstreckenläufer, bin kein 10-Kilometer-Läufer, aber irgendwie bei diesen Ultradistanzen, da komme ich ganz gut weg. Habe dann einen nach dem anderen gemacht, was dann 50 Meilen, 100 Meilen. Habe dann meinen ersten 225-Meilen-Lauf in Bergen gemacht mit, das waren 27.000 Höhenmetern. Bin der Dritter geworden und ich habe dann gemerkt, okay, diese ganz feinen Sachen, die scheint echt, die scheint es für mich zu sein. Und beim Berg, ja, das ist auch mit jedem Jahr besser geworden. Also im Endeffekt, Schuster, bleib bei deinen Leisten, was gut für dich läuft, mach das. Und ich bin einfach kein Mittelstreckenläufer leider. Obwohl ich die Bahn liebe und ich liebe das Adrenalin, wenn du am Anfang einfach auf der Bahn stehst und du weißt, okay, du hast jetzt zwei Runden und du musst alles geben. Das Adrenalin hast du beim Ultralaufen nicht. Beim Ultralaufen musst du einfach konstant bleiben und ruhig bleiben. Das ist nicht dieses Adrenalin, was bei der Bahn ist. Das vermisse ich manchmal ein bisschen, ja.
Ja, da wird Philipp schon ein bisschen wehmütig, für alle, die ihn jetzt nie sehen können. Ja, das geile, der geile Scheiß auf der Bahn. Ne?
Ja, Bahn war schon auch geil, ja. Aber fairerweise, ganz so anders ist es mir ja auch nicht ergangen wie Hendrik. Also ich meine, ich habe ja irgendwann auch doch einsehen müssen, dass es zumindest für das, was ich damals vorhatte, auf der Bahn für mich auch Grenzen gibt, auf jeden Fall, dass da die Bäume irgendwann nicht mehr in den Himmel wachsen werden. Deswegen, ist bei mir natürlich irgendwann auch mal, sind die Strecken länger geworden auf jeden Fall.
Ja. Die Ultrawelt steht dir offen.
Um Gottes Willen. Also es ist wirklich was, ich habe da einen krassen Respekt davor, weil das für mich so weit weg ist, so unvorstellbar ist. Also diese Distanzen einfach, ne? Also für mich war Marathon meistens schon ausreichend genug. Und auch da habe ich ja nicht immer ins Ziel geschafft, um es mal so zu sagen. Also von dem her, das ist für mich eine, also ich weiß natürlich, dass das eine andere Intensität ist. Das ist mir schon klar. Aber trotzdem, ich finde, also da muss ja mental noch viel mehr in einem vorgehen über so einen langen Zeitraum. Glaube ich, durchlebt man ja wahrscheinlich noch viel mehr Phasen, wo man sich auch mal nicht so toll fühlt und du dann immer weiterkämpfst. Ich weiß nicht, nimm uns mal mit, so der Wettkampf jetzt zum Beispiel in Tennessee, wie viele Stunden warst du dann schon quasi unterwegs als Runde, was war es, 61, glaube ich?
Ja, als ich rausgeflogen bin, 61. Genau. Ja, genau, und ganz, ganz klar bei dir, Philipp, das ist, also ich liebe den Marathon einfach und ich werde auch immer wieder Marathon laufen, weil du so knapp an der Grenze mal läufst. Du weißt genau, okay, will ich genau dieses Tempo laufen und ich werde dann bei 2,39 oder 2,30 oder was auch immer genau im Ziel zusammenrechnen. Und das ist der perfekte Fall. Genau. Oder ich rechne vorher schon zusammen, wie es dir schon passiert, wie es mir auch schon häufig passiert.
That's it, ja.
Deswegen ist mein, ich habe schon einige Marathons leider auch nicht geschafft, genau aus diesem Grunde, oder bin komplett zusammengeworfen. Beim Marathon ist halt so, gut, du läufst auf dieser feinen Linie und bist irgendwie genau bei 42 Kilometern ins Ziel geschafft haben. Du kannst keinen schlechten Kilometer haben, wenn du irgendwie 10 Sekunden einen Kilometer verlierst oder 20 Sekunden und sich das nach unten und du immer mehr Sekunden verlierst, irgendwann ist deine Zeit weg und du kannst einfach aufgeben. beim Ultra auf der anderen Seite kannst du auch mal schlechte Kilometer haben, kannst auch mal schlechte Stunden haben. Du musst halt nur vertrauen darauf, dass es irgendwann wieder besser wird, dass sich dein Körper regeneriert und dass du nicht den Glauben an dich selbst verlieren darfst. Ich habe auch schon Läufe gehabt, da habe ich mich leider, weil ich Fehler gemacht habe, einige Stunden lang extrem schlecht gefühlt. Mhm. Aber dann, weil ich ein bisschen geschlafen habe oder das Richtige gegessen habe oder was auch immer, habe ich ein wahnsinniges Runner's High gehabt. Die Leute haben mich gelassen. Und dieses Gefühl, wiedergeboren zu werden und wieder nach vorne zu rennen und diese Stärke wieder zu fühlen, ich liebe das einfach. Und das beim Marathon auch möglich zu bekommen, aber es ist schwieriger, weil du eher komplett zusammenbrichst, als dass du nur wieder da rauskommst aus diesem Low. Ja, und Tennis, Entschuldigung.
Vielleicht. Nee, alles gut. Du hast das, also besser hätte ich selber nicht ausdrücken können, was in einem Top-Bereich, und da zähle ich jetzt alles, was schon unter irgendwie, ja, auch unter 3 Stunden im Endeffekt ist oder wahrscheinlich sogar auch drüber ist. Jeder, der auf dieser individuellen, das ist ja ganz unterschiedlich, aber auf dieser individuellen Maximalschiene ist, ne, für den einen ist das jetzt irgendwie die Traumzeit von unter 3 Stunden zum Beispiel, für den anderen ist es 2:45, für den nächsten ist es vielleicht eine 2:30er Zeit oder bei mir eine Zeit damals, wo es darum ging, schaffe ich vielleicht mal noch eine 2:10 oder so. Das ist natürlich dann so ein Grenzgang, auch erstmal trainingstechnisch, aber sagen wir mal, das Training würde gut laufen, aber auch dann rechnerisch am Wettkampftag, und genau was du gesagt hast, trifft total zu. Du kannst dir eigentlich keine schlechten Kilometer erlauben, weil die passieren vielleicht mal, aber rein rechnerisch muss man ja dann überlegen, wenn du mal irgendwo 10, 20 Sekunden verlierst, das klingt natürlich bei 42,15 Kilometern klingt das lächerlich, aber die müssen ja irgendwo wieder herkommen. Und wo holst du 20 Sekunden her? Also wenn ich jetzt bei mir überlege, Wettkampftempo auf PB war damals 3:08 auf dem Kilometer, wenn du jetzt irgendwo mal 20, 30 Sekunden verlierst, lauf das mal auf einer zweiten Hälfte erstmal irgendwo rein. Das klingt erstmal nicht viel, aber auf das, klar kannst du es versuchen, auch dann 10 Kilometern wieder reinzulaufen, dann musst du aber halt auch 10 Kilometer jeweils nochmal 3 Sekunden schneller auf dem Kilometer rennen. Das tut dann schon auch richtig, richtig weh. Und das ist, genau, ist dann halt ganz schwierig. Umso interessanter finde ich, genau, was du gerade geschildert hast, dass das in diesen ganz, ganz langen Geschichten immer diese, also dass es eine Chance gibt, dass zum Beispiel durch Schlafen, dass man da wieder zu Kräften kommen kann oder auch mental einfach in einem anderen Status quasi anknüpfen kann und das Rennen weiterführen. Ne?
Ja, definitiv. Ja, und mit den 10 Sekunden ja, nur wenn du Kevin Kipton heißt, schaffst du es vielleicht, aber ja, genau. Und Tennessee, okay, es waren 60 Stunden. Das war vom Ding her, wie ich jetzt schon eingangs gesagt habe, einfach nur perfekt eigentlich. Was dann schade ist, weil du ja dann rausgeflogen bin. Vielleicht interessant, dass es zum Beispiel, wenn ich Suffolk beschreiben würde. Suffolk war im Juni der Lauf in England. Dort habe ich meine persönliche Bestleistung von 540 Kilometern aufgestellt in 81 Stunden. Und da ging es mir auf den ersten 30 Stunden oder 200 Kilometern ganz gut. Dann bin ich aber in die zweite Nacht gegangen, und häufig in der zweiten Nacht bei vielen Ultraläufen kann es sehr schwierig sein, sowohl mental als auch physisch. Physisch auf der einen Seite, du hast relativ wenig geschlafen zu dem Zeitpunkt, du bist schon 200 Kilometer unterwegs gewesen, du spürst das. Und irgendwann hast du einfach auch Probleme mit dem Circadian Rhythm und mit dem Metabolismus und ähnlichen Sachen, sodass du nach 32, 34 Stunden in der Mitte der Nacht dann auch irgendwann Probleme bekommst. Und das hatte ich auch zu dem Zeitpunkt im Suffolk, dass ich sehr langsame Rundenzahlen hatte, Zeiten hatte von irgendwie 50 Minuten, 52 Minuten pro Runde, und auch mein Puls deutlich nach oben gegangen ist. Normalerweise probiere ich meinen Puls bei etwa 120 Schlägen zu halten. Das kann man gut über mehrere Tage aushalten. Aber in der zweiten Nacht ist der Puls auf 140, 150, 160 irgendwann hochgegangen, über 4-5 Stunden. Und dann sehe ich nur meine Uhr, sehe meinen Puls und kriege Panik, weil ich weiß natürlich, das wisst ihr genauso, wenn du 150er Puls hast, das kann man nur einige Stunden durchhalten. Irgendwann geht es nicht mehr. Habe also diese Periode von dieser leichten Panik gehabt und langsamen Rundenzahlen. Hast du aber geschafft, durch gutes Essen und durch ein bisschen Schlafen, ein paar Minuten Schlafen, vor allen Dingen durch mentales Training. Also meine Crew hat probiert, mich dann einfach runterzubringen, hat probiert, mich zu settlen, hat probiert, mir zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Dadurch habe ich ein bisschen meine Nervosität auch runterbekommen und habe am Montagmorgen, also nach etwa 46 Stunden oder so, bin ich in einen guten Rhythmus wieder reingekommen. Also aus dieser sehr schlechten Nacht bin ich in einen ziemlich guten Rhythmus reingekommen und habe den Montag dann ganz gut verbracht. Habe dann aber nach 52 Stunden leichte Probleme an meinem Schienbein bekommen. Das waren keine großen Probleme, konnte man super schnell fixen, aber ich hatte diese Art von Problemen noch nie in meinem vorher. Habe dann auch erstmal wieder Panik bekommen, habe dann eine Stunde oder so oder eine Runde, musste ich so ein bisschen humpeln, das sieht man auch auf einem Video, und habe da gedacht, der Lauf ist vorbei. Ja, ging es mir mental wieder ganz schlecht. Aber dann, ja, meine Crew hat mich dann zusammengeflickt, und dann habe ich gemerkt, oh, ist ja eigentlich gar kein großes Problem. Schienenbein funktioniert wieder. Bin dann in die dritte Nacht reingekommen und habe wieder den High gehabt. Also daran sieht man so ein bisschen, es sind sehr starke Lows und Highs gewesen. Und im Endeffekt, der einzige Grund, glaube ich, warum ich es geschafft habe, 81 Stunden laufen zu können, ist, dass ich in den Lows nicht aufgegeben habe. Weil das ist mir früher schon bei anderen Leuten passiert, auch bei anderen Backyards, wo ich nach 200 Kilometern gesagt habe, ich bin jetzt in einem Low, ich höre jetzt auf, weil ich glaube, ich komme hier nicht mehr raus. Aber mittlerweile habe ich so viel Erfahrung und auch so viel Vertrauen in meine Crew, dass ich weiß, ich komme wieder da raus und ich kann weiterlaufen. Und das Einzige, was mich zum Aufgeben bringen würde, ist, dass ich die Runde einfach nicht an einer Stunde schaffen würde. Das heißt, ich habe jetzt einfach die Reife und die mentale Stärke und das Vertrauen, das ich früher nicht hatte, was mir jetzt sehr hilft. Also das war Suffolk, das war ganz interessant für diesen Lowest and Highest. Ganz anders Tennessee, 60 Stunden sind einfach nur perfekt gelaufen. Ich habe perfekt geschlafen, perfekt gegessen, keinerlei Probleme gehabt. Nach 60 Stunden ging es mir genauso gut wie am ersten Tag, auch wenn das ein bisschen verrückt klingt. Aber ich habe einfach so einen guten Rhythmus gehabt, so einen guten Puls, so gute Schlafrhythmen, dass ich das Gefühl hatte, was natürlich technisch nicht möglich ist, aber das Gefühl hatte, dass ich noch ewig lange weiterlaufen kann. Was einfach, ja, ein wunderschönes Gefühl war, bis ich halt rausgeflogen bin.
Also da klingt eine Menge schon noch ein bisschen verrückt, obwohl du uns da jetzt, glaube ich, näher ranbringst. Ne? Man bekommt eine Vorstellung davon. Nochmal eben zum Klären, eine Runde sind wie viele Kilometer?
6,7 Kilometer.
Ja.
Der Grund dahinter ist, dass man 24 Runden, also 24 Stunden läuft und dann 100 Meilen hat. Sprich, man läuft 100 Meilen pro 24 Stunden. Das ist die Idee hinter der Distanz.
Ja. Damit wir das mal einmal einordnen, ne? Weil das ist ja eine Standardgröße, ne? die man immer läuft, ne? Bei den jeweiligen Wettkämpfen, richtig?
Genau, es sind immer 6,7 Kilometer, also immer 100 Meilen pro Tag.
Ja. Dann hast du jetzt ja mehrfach betont, und da musst du uns jetzt das nochmal ein bisschen aufdröseln, ne? Dass es letztlich ein Teamsport ist, weil ohne Crew wird es, glaube ich, nicht so einfach sein. Ja? Wer gehört dazu und was machen die dann genau?
Und damit anhängend Essen und Verpflegung. Das würde mich auch interessieren, was man in den 3 Tagen dann überhaupt, also wann isst man, was isst man? Da kann man ja nicht nur Gels reinhauen, weil ich glaube, das kann man irgendwann relativ schnell nicht mehr sehen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sich ständig weiter bewegen. Also da kannst du jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, einen Burger kann man sich auch nicht reinhauen wahrscheinlich. Also genau.
Ja, nee, zwei super interessante Fragen. Definitiv ein Teamsport und na gut, das ist ja beim Marathonlaufen eigentlich auch so. Ich meine, du hast auch, Kipchoge hat seinen Bottleman da beim Berlin Marathon und du hast dein Team dahinter, das sich vorhin dann darum kümmert, dass du fit in den Lauf reingehst, dass du genau weißt, wer deine Konkurrenz ist, dass du die richtigen Flaschen, die richtige Verpflegung in den Stationen hast. Hier hat die Crew, also beim Ultralaufen hat die Crew noch mehr zu tun. Ich habe schon mal kurz angedeutet, wir laufen immer die gleiche Runde, immer 6,7 Kilometer. Das heißt, alle 6,7 Kilometer siehst du deine Crew wieder. Zum Beispiel in der Nachtrunde bin ich die Runde mal 45 Minuten gelaufen, habe dann 15 Minuten Zeit, um alles zu machen, was ich machen muss, und muss dann nach 15 Minuten wieder weiterlaufen, sprich ja, nach dieser einen Stunde sozusagen. Sprich 45 Minuten laufen, 15 Minuten ja, Crew Time. Und nachts ist es so, da bin ich einfach 54 Minuten, tagsüber bin ich 54 Minuten gelaufen und habe 6 Minuten Zeit gehabt, um mich zu regenerieren oder was auch immer. Die Crew in Tennessee, dass sie nur eine Crew haben, das war ein sehr guter Kumpel von mir, Andrew Smith. Der war selber auch schon mal die Weltmeisterschaften vor ein paar Jahren dabei. Das heißt, er kannte die Weltmeisterschaften sehr gut. Und er hat mich auch im Suffolk gecrewt und der kennt den Lauf auch sehr gut und der kennt mich sehr, sehr gut. Und ich hatte noch einen anderen Läufer, Matthew Blackburn, das ist der britische Rekordhalter auf 48 Stunden, auf früherer Weltrekordhalter auf der Backyard-Distanz, also auch sehr guter Langstreckenläufer. Wir sind auch sehr gut befreundet und seine Frau war seine Crew. Ich kenne seine Frau auch sehr gut. Also wir vier kannten uns sehr, sehr gut und wissen genau, was wir brauchen oder können es sehr gut lesen, ohne dass man viel reden muss. Was denn die Rolle der Crew war? Wir haben eine Checklist gehabt, wo ich geschrieben habe auf der Checklist. Das brauche ich jede Stunde, das brauche ich alle 3 Stunden, das brauche ich alle 6 Stunden, das brauche ich alle 12 Stunden. Und die Crew hat diese Checklist dann jede Stunde abgearbeitet. Was ich jede Stunde zum Beispiel brauchte, Wasser musste ausgetauscht werden, weil es tagsüber sehr heiß war. Ich brauche meine Electrolytes, ich brauche meine Salt-Tablets. Ich muss einfach sicherstellen, dass ich nicht dehydriere. Ich brauche Eis tagsüber, mich runterzukühlen. Also diese ganzen Sachen. Die Crew muss sicherstellen, dass mein Körper einfach weiterhin funktioniert, dass ich nicht dehydriere, dass ich nicht überhitze, solche Sachen. Alle 3 Stunden zusammen mit Freunden für das Blasen und so weiter. Die Crew muss sicherstellen, dass meine Füße sauber sind, dass ich meine Socken wechsle, dass ich keine Probleme einfach mit Blasen habe oder kleine Blasen bekomme, die später Probleme zu Problemen führen können. Auch alle 3 Stunden geht es dann darum, dass sie schauen, hat Hendrik genug gegessen? Zwischendurch esse ich immer so ein bisschen Müsli-Bars oder vielleicht auch mal ein Gel, wenn es sein muss. Aber alle 3 Stunden habe ich dann so ein richtiges Mittagessen sozusagen. Also, dass ich zum Beispiel Lasagne esse oder Ravioli oder also viel Pasta, viele Nudeln, auch gerne mit Thunfisch, um so ein bisschen noch ein bisschen mehr Geschmack reinzubekommen. Aber jetzt kein Fleisch, keine Burger, also kein rohes Fleisch, keine Burger, rotes Fleisch und keine Burger und solche Sachen. Also Sachen, die man schnell verdauen kann. Wie gesagt, ich habe 15 Minuten Zeit. Sprich, in diesen 15 Minuten würde ich vielleicht 5 Minuten essen. Das auch kurz bevor ich jetzt weiterlaufe. Das heißt, ich darf nicht schwer im Magen liegen. Also die Crew muss halt auch schauen, dass sie nicht regelmäßig füttert sozusagen, damit ich nicht auf einmal zu viel essen muss. Alle 6 Stunden geht es dann vielleicht darum, muss ich Hendrik umziehen? Habe ich irgendwelche Probleme mit Chafing oder mit, dass ich Probleme habe, weil ich mit Reibung. Zum Beispiel hat man beim Marathon ja auch, wenn man viel schwitzt oder wenn man viel Wasser hat, dass man zum Beispiel, dass die Brustwarzen blutig werden können oder solche Sachen. Darum muss sich die Crew auch kümmern. Einfach, die müssen immer schauen, okay, was hat Hendrik in den letzten paar Stunden gegessen, was hat er angezogen, mir Fragen stellen bezüglich, fühle ich mich ein bisschen schwummerig oder ähnliche Sachen und einfach sicherstellen, dass ich gut aufgestellt bin, in den nächsten 12 Stunden, 24 Stunden weiterzulaufen und keine kleinen Wehwehchen mit mir rumschleppe. Auf der einen Seite haben wir halt so Race-Checklist, die wir methodisch abarbeiten, aber es geht auch viel darum, so ein bisschen Problem-Solving zu machen. Also wenn jetzt keine Probleme aufkommen, die jetzt nicht auf der Checkliste standen, dass wir schnell darauf reagieren, auf diese Probleme. Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt übergeben würde, was mir jetzt nicht passiert ist, aber wie reagieren Sie darauf? Wie stellen Sie sicher, dass ich mich innerhalb von 5 Minuten erhole und wieder weiterlaufen kann?
Ist ja dann doch ein großer Unterschied, wenn du praktisch in so einem Langzeitintervall unterwegs bist. Beschreib mal, wie das dann mit dem Schlafen geht, weil läufst du dann absichtlich eine Runde davor einen Hauch schneller, um da mehr Zeit zu gewinnen? Und du gehst dann ins Zelt, fällst um und machst die Augen zu?
Ja, das ist der Punkt, wo die meisten Probleme, glaube ich, die meisten Leute Probleme haben, das zu verstehen mit dem Schlafen. Ich war selber nicht in der Armee, aber ich weiß von vielen Leuten, die in der Armee waren oder in der Bundeswehr waren, so wie mein Vater zum Beispiel auch. Wenn du ausreichend erschöpft bist, kannst du überall schlafen. Und das ist hier auch der Fall. Mein Plan hier in Tennessee war, dass ich nur nachts schlafe, weil tagsüber haben wir 26, 27 Grad gehabt, zwischen 24 und 27 Grad. Das war ein bisschen zu warm für mich, um zu schlafen, weil einfach der Körper ist zu viel einfach im Körper abgegangen ist, als dass ich hätte schlafen können. Das heißt, tagsüber habe ich dann die Runden in 54 Minuten gemacht, schön langsam, damit ich mich nicht anstrenge, nur ein bisschen Zeit, um zu essen. Nachts hatten wir dann etwa 10 oder 12 Grad, das war perfekt. Da habe ich die Runden in 45 Minuten gemacht, habe also 15 Minuten Zeit gehabt, habe 10 Minuten von diesen 15 Minuten genutzt, um zu schlafen. Sprich, ich bin ins Zelt gekommen, habe meiner Crew gesagt, was ich brauche am Ende dieser Runde und habe mich dann auf die Luftmatratze gelegt, habe Noise-Canceling-Headphones am Kopf gehabt und war weg. Also ich habe buchstäblich ab bestimmt 5 oder 6 Minuten geträumt auch. Also ich habe wirklich so tief geschlafen, dass ich auch geträumt habe. Meine Crew hat mich dann aufgeweckt, 5 Minuten bevor ich halt loslaufen musste. Und ich war wirklich frisch. Also das ist erstaunlich. Also du musst einfach nur ausreichend kaputt sein oder ausreichend angestrengt sein und dann kannst du super gut schlafen. Ein anderer Tipp noch, der mir auch hilft, auf den letzten 500 Metern, bevor ich die Runde beendet habe, laufe ich immer ein bisschen langsamer. Also ich probiere den Körper so ein bisschen runterzufahren, probiere meinen Puls auf 195 runterzubringen, probiere es langsam meine Augen so ein bisschen zuzumachen, also ein bisschen Schlaf laufen, einfach langsam den Körper runterzufahren, damit du, sobald du im Zelt bist, also einen Status erreicht hast, wo du relativ einfach einschlafen kannst. Und wenn du einen zu hohen Puls hast, dann ist das schwierig. Also du musst einfach schon vorher darüber nachdenken, dass du schon 5 Minuten, 10 Minuten, bevor du ins Zelt kommst, musst du darüber nachdenken, was genau mache ich, wie bereite ich mich darauf vor, wie stelle ich sicher, dass ich ausreichend schlafen kann.
Das ist ja ein ganz heißer Tipp für alle Jungeltern. Ja. Hendrik hat uns das ja schon verraten, dass er diese Taktik auch bald anwenden muss. Ne, aber den ausreichenden Erschöpfungszustand weisen ja die Eltern sehr schnell auf und auch über längeren Zeitraum. Ne? Man muss nur tatsächlich in seiner Tagesroutine sich das gönnen. Ne? Also diese 10 Minuten muss man sich nur gönnen. Ich glaube, da hapert es bei vielen dran, dass sie wahrscheinlich auch nicht das Zutrauen, weil nicht die Erfahrung haben, dass man mit so einer kurzen Schlafzeit wirklich eine Erholung herbeiführen kann. Ne, weil das ist ja, das klingt ja erstmal so, 10 Minuten schlafen, also da brauchst du auch gar nicht zu schlafen, weißt du, so nach dem Motto. Jeder, der schon mal im Auto wahnsinnig müde geworden ist von zu langer Autofahren und mal kurz diese berühmten 10 Minuten mit Schlüssel in der Hand, das ist ein Unterschied. Und danach kann man wirklich weiterfahren, ja, oder kann weiterlaufen in deinem Fall, ja. Also das ist schon auch spannend, was da so im Körper abgeht, ne, und wie das funktioniert. Also wie sich der Körper das ja dann holt, ja, in welcher Geschwindigkeit, ne.
Ja, definitiv.
Jetzt muss man dazu sagen, das haben wir vorher, glaube ich, gar nicht mehr vertieft, aber du hast ja auch einen Job. Du bist jetzt nicht Fulltime-Athlet sozusagen. Wie baut man sowas in den alltäglichen Arbeitsalltag ein? Bei dir plus, man braucht natürlich dann auch ein entsprechendes soziales Umfeld und auch Partnerin, die bei sowas mitzieht, weil ich könnte mir vorstellen, unter der Woche bist du mit Arbeiten und dann Training wahrscheinlich auch schon relativ gut ausgelastet. Plus die Wochenenden, würde ich jetzt mal sagen. Die sind jetzt ja auch zeitlich ganz gut verplant. Plus, wenn man natürlich so eine Doppelbelastung, so eine lange Doppelbelastung an Samstag, Sonntag macht, dann ist der restliche Tag, jetzt ist man auch nicht mehr ganz so agil, sage ich jetzt mal.
Ja, nee, definitiv. Und Philipp, ganz wichtiger Punkt, wenn du nicht die Partnerin hast, wenn du nicht die Unterstützung der Familie hast, dann geht das einfach nicht. Und das ist da auch ganz großen Dank an Helene und meine Frau, dass das ja, unterstützt. Ja, was meinen Job angeht, also ich bin Unternehmensberater, was manchmal bedeuten kann, dass ich relativ viele reisen muss und auch teilweise längere Tage habe, was die Arbeit angeht. Variiert natürlich in der Projektphase, aber jeder hat einen anstrengenden Job und einer ist nicht anstrengender als ein anderer. Mein Haupttraining, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist vor allem am Wochenende. Oder ich probiere zum Beispiel auch am Freitag vielleicht mal ein bisschen was reinzubekommen. Montags bis Donnerstags ist es immer ein bisschen schwieriger. Da probiere ich vor allen Dingen, und das auch wegen meinem Kommentar von bezüglich des Marathon-Trainings. Ich glaube, ich bin ein relativ unorthodoxer Ultramarathonläufer. Insofern, dass ich relativ hohe Intensität in meinen Einheiten einbaue oder einzubauen probiere. Zumindest was die Montags- bis Donnerstags-Einheiten angeht. Also ich würde keine Einheit bis länger als eine Stunde, die ich mache unter der Woche. Also ich trainiere nie länger als eine Stunde. Probiere natürlich aber dann einfach Marathon-Pace-Tempo da reinzubekommen oder einen guten 10-Meilen-Tempolauf reinzubekommen, da wirklich gute Intensität habe. Und dadurch hole ich mir dann den Trainingsinput. Das heißt, dass ich abends komme ich normalerweise eine Stunde vor meiner Frau nach Hause. Das haben wir ganz gut getimt. Also zum Beispiel würde ich um 6 nach Hause kommen und sie würde um etwa 7:30 nach Hause kommen. Das heißt, ich habe diese Stunde abends dann Zeit, um ja eine gute Einheit reinzubekommen. Sprich, ich habe meine 4 Stunden solides Training von Montag bis Donnerstag. An einem Freitag würde ich vielleicht eine Doppeleinheit reinbekommen, also eine entspannte Einheit morgens und vielleicht ein bisschen intensiver am Abend. Dann habe ich noch die Doppeleinheit am Samstag, Sonntag. Das heißt es natürlich nicht, dass ich irgendwie 7 intensive Tage habe, ganz gar nicht. Ich meine, es wüsste ganz viel besser oder wüsste genauso gut. Ich probiere es immer zu variieren, dass jetzt zum Beispiel Montag ist ein entspannter Tag nach dem Doppelwochenende, Dienstag, Donnerstag höhere Intensität, Mittwoch dann ein bisschen geringere Intensität. Aber nie länger als eine Stunde, sonst ist es einfach nicht möglich. Und bezüglich meiner
Ja, ich hatte dich eigentlich schon so wie viele andere ja in London an den Docks morgens und nach dem Job mit dem Rucksack rennen sehen, ja, weil da relativ viele ihre Laufkilometer zum Job hin und von da aus wieder nach Hause machen, ne?
Ja, ist auch eine gute Idee auf jeden Fall. Ich habe das große Glück, dass ich es nicht machen muss, weil ich 8 Minuten Fußweg von der Arbeit
bin. Ja, okay, das wird sich nicht lohnen. Ne?
Da kriegt man nicht viel gebacken.
Ja, genau. Und auch was meine Frau angeht, super Unterstützung natürlich, aber sie sagt auch ganz klar, Hendrik, 2 große Läufe pro Jahr passt und das unterstütze ich. Aber du hast auch eine Beziehung, du hast auch deinen Freundeskreis hier, du hast bald ein Kind, ich werde im Februar Vater werden. Du musst ganz klare Prioritäten setzen. Und genau wie du es mit dem Marathon sicherlich gemacht hast, Philipp, oder immer noch machst, habe ich einfach 2 A-Läufe und das bespreche ich mit meiner Frau im Oktober, November, am Ende des Jahres. Okay, was sind meine A-Läufe für nächstes Jahr? Und das sind Läufe, wo ich noch hinreise, die länger brauchen, wo ich vielleicht 4-5 Tage auch vielleicht Urlaub nehmen muss. Und da steht sie hinter. Und die anderen Läufe, das sind lokale Rennen, die ich hier mache, um vielleicht eine gute 12-Stunden-Zeit zu laufen oder eine gute 24-Stunden-Zeit zu laufen. Sachen, die mich jetzt nicht so sehr aus dem Alltag reißen.
Also erstmal ist ja Großbritannien ein Läuferland. Ja. Wie sieht die Ultra-Community aus? Ist das ähnlich ausgeprägt wie, also Cross zum Beispiel ist ja extrem groß in Großbritannien. Ja. Das hatten wir letzte Woche gerade erst noch.
Ja, ja, definitiv. Ich habe selbst auch das Glück gehabt, dass ich in Großbritannien studiert habe, in Schottland, und bin dadurch auch in die Cross-Szene reingekommen, habe auch meine Universität repräsentiert bei den British University Championships, und es ist eine geile Stimmung, richtig, richtig geile Stimmung. Du hast die ganzen verschiedenen Universitäten, du trägst die Farben der Universitäten, du singst die Lieder gegen die anderen Universitäten und hast einfach eine geile Party nach dem Lauf, dann nach dem Crosslauf oder was auch immer das ist. Die Crossläufe sind auch hart. Das sind 12-Kilometer-Läufe und dann häufig einfach wirklich im tiefsten Schlamm. Und das prägt auf jeden Fall. Ja, genauso wie Ultraszene, du hast einige ziemliche Charaktere hier, was die Rennorganisatoren angeht, die wirklich viele sehr coole Läufe hier auf die Strecke setzen, viele coole 100-Meilen-Events oder auch Sachen wie Spine, for example. Das ist ein, ich habe die Distanz vergessen, aber ich glaube, es ist ein 250-Meilen-Lauf, der technisch extrem anspruchsvoll ist und im Winter stattfindet, der weltweit sehr berühmt ist. Aber da ist einige ziemlich coole Läufe hier und eine ziemlich coole Community auf jeden Fall.
Und deine Frau, das habe ich auch richtig verstanden, die darf dann oder möchte gar nicht in deiner Crew sein?
Also, sie ist immer mal wieder in meiner Crew, bei den lokalen Läufen. Aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, ehrlich gesagt. Ich liebe meine Frau über alles, aber ihr wird dann auch manchmal ein bisschen langweilig oder ich fühle mich dann auch so ein bisschen schlecht, dass ich halt sage, okay, du bist hier 60, 70 Stunden und bist meine Crew und ich gehe meinem Hobby nach und du sitzt ja einfach in diesem Camp rum und hilfst mir dabei und da fühle ich mich halt auch schlecht. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn jemand hast, der selber auch läuft, ist. Auch Spaß daran hat, die Sache.
Ja, der auch versteht, dass man dann sehr wortkarg ist, ja?
Ja, genau. Das kann teilweise sonst echt zu Beziehungsproblemen führen.
Hast du ja schon richtig krasse Sachen gemacht, Weltmeisterschaften, ja auch schon teilgenommen und so weiter. Was gibt's noch so in deinem Horizont, was du dir noch so vorgenommen hast, was vielleicht mittelbar irgendwie so auf einer Zielliste steht, beziehungsweise vielleicht auch was längerfristig. Ich weiß nicht, wie krass es noch werden kann. Also ich finde ja das schon einfach nur komplett verrückt irgendwie. Aber deswegen frage ich mich, was sind so noch die großen Ziele? Geht es da über, wie weit du noch laufen kannst quasi? Also ob du noch schaffst, halt weiterzukommen? Oder geht es auch um bestimmte Events vielleicht? Ich glaube, UTMB und sowas hast du, glaube ich, auch schon teilgenommen, meine ich. Also ja. Was gibt es da noch? Gibt es da so krasse Sachen, wo du sagst, das ist ein Ding, das ist so auf meiner Lifetime-To-Do-Liste auf jeden Fall noch drauf oder möchte ich mal da mitmachen?
Ja, also länger laufen nicht unbedingt. Na gut, ich will auf jeden Fall bei den Weltmeisterschaften in Tennessee in 2 Jahren teilnehmen und auch den Weltrekord angehen. Da bin ich selbstbewusst genug, dass ich den zumindest angehen möchte. Da steht momentan halt bei 450 Meilen, also 30 Kilometer oder irgendwie so etwas da, muss ich nochmal umrechnen. Das will ich auf jeden Fall angehen, zumindest das eine Mal dann in Tennessee. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich da muss ich reevaluieren, ob ich das nochmal machen muss. Mhm. Das muss man dann einfach zwei Jahre sehen. Das Coole am Laufsport einfach ist, und auch an der Ultraszene, du hast so viele verschiedene Events. Du hast Backyard auf der einen Seite. Ja. Du hast UTMB hast du angesprochen. Du hast diese Ultra-Trail-Events, also in den Bergen. Super coole Events, richtig schöne Landschaft. Du hast Läufe in den Dschungels, du hast Läufe über, wo auch immer, also auf Eis oder was auch immer. Aber du hast auch coole, was für mich auch interessant ist, weil ich so ein bisschen ja doch von der Bahn komme oder so ein bisschen ja doch auf den Marathon komme. Du hast auch ganz coole Zeit-Events oder wo es darum geht, Rekorde aufzustellen. Mhm. Also zum Beispiel 6-Stunden-Läufe, 12-Stunden, 24-Stunden, 48-Stunden-Läufe. Da läufst du zum Beispiel auf 2 Kilometer, also es ist ein bisschen wie bei den Olympischen Spielen 20 Kilometer gehen. Ja. Du läufst also auf einen 2 Kilometer Rundkurs sozusagen und probierst so schnell wie möglich, oder so weit wie möglich innerhalb von 12 Stunden zu kommen. Und das wäre jetzt so mittelfristig schon mein Ziel, dass ich mal probiere, zumindest die deutschen Rekorde hier anzugehen. Auf 12 Stunden sind es, glaube ich, 151 Kilometer oder 52 Kilometer auf 12 Stunden gerade. Und das wäre so das nächste Ziel, dass ich mich so langsam darauf vorbereite. Meine Frau findet das super, weil es heißt, ich muss nur 12 Stunden laufen und nicht 4 Tage lang. also ich glaube, meine nächsten Ziele sind vor allen Dingen Rekorde. Also probiere mich so ein bisschen noch mehr in der Ultraszene zu etablieren in Deutschland. Probieren, ich weiß, es sind ambitionierte Rekorde und wir haben extrem starke Ultraläufer in Deutschland. Aber zumindest habe ich die Ambition, damit zu spielen. Die Ambition, meinen Namen so ein bisschen dahinter zu setzen für diese Rekorde. Das ist auf jeden Fall mittelfristig das Ziel. Und dann gibt es ein paar coole Ultra-Trail-Events, zum Beispiel in La Réunion, das ist eine Insel vor Afrika, La Diagonale des Fous, das ist ein sehr prestigereicher 100-Meilen-Lauf. Da gibt es ein paar von diesen sehr prestigereichen Läufen, die ich ganz gerne machen möchte, irgendwann mal.
Ja, La Réunion ist ja nächstes Jahr Olympia, wie du weißt, ne? In La Réunion sind die Olympischen Spiele und zwar die Wettbewerbe im Surfen finden da statt.
Ach, die haben sie gar nicht.
Wirklich? Das habe ich auch nicht gewusst. Okay, krass.
Ach, geil.
Ja, das cool. In Paris ist das mit dem Surfen nicht ganz so einfach.
Hey, auf der Seine komm, ich bitte dich. Also.
Ich meine, natürlich waren da die anderen Regionen am Atlantik schon ein bisschen beleidigt. Ja. Aber das ist ja französisches also Kolonialgebiet, ne? Also Staatsgebiet irgendwie gewesen.
Ja. Und, ja, ich hätte gedacht, dass sie das Ritz machen würden, also eine Atlantikküste.
Okay. Mhm. Kannst du dir ja vorstellen, dass die das auch gerne gehabt hätten. also was man als Triathlon-Anfänger von Anfang an mitbekommt, ist, sobald du den Chip hast, machst du den um dein Bein und den machst du dann wieder ab, wenn du ihn wieder abgeben sollst. Ne, Hendrik? Vielleicht das noch einmal als ganz kleine Erinnerung. Ich weiß, es ist ein fieser Scherz, ein fieser, kleiner, mieser Scherz, ja. Aber leider hatte ich das jetzt so ein bisschen herausgehoben, ja, weil du deine Leistung da ja nicht bis zum Ende zeigen konntest in Tennessee. Aber es hat auch was Gutes gehabt. So bist du nämlich hier zu uns in unsere Gemeinde gekommen und hast dir sehr eindrucksvoll deinen Tag und dein Leben geschildert. Und spätestens, wenn es zur nächsten WM geht, dann sagst du Bescheid, dass wir mich auf dem Schirm haben sollten, weil da wollen wir dann schon gerne einen Blick drauf werfen. Ne?
Sehr cool. Nee, werde ich auf jeden Fall machen. Also vielen Dank euch beiden für die Zeit. Hat echt super viel Spaß gemacht. Und ja, also wie ich ja gesagt habe, ich verbringe relativ viel Zeit in Großbritannien, einfach durch die Uni und jetzt auch durch den Job. Und war dadurch ein bisschen weniger verwachsen in der deutschen Läuferszene, was ich immer wieder schade finde, weil ich die Elgin Nordheim und Philipp, du kennst ja ein paar von diesen Namen, die ich da von genannt hatte. Ich liebe die deutsche Läuferszene und ich finde das richtig cool, dass ich jetzt dadurch ein bisschen Chance gehabt habe, auch wieder ein bisschen reinzukommen und durch euch auch ja, einfach ein bisschen darüber quatschen zu dürfen. Also ja, vielen Dank euch.
Ja, wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind ja bekannt dafür, dass wir gerne mal kurzfristige Anfragen
sehr langfristige Planung
rausschicken an unsere Gäste und bisher immer sehr großes Glück hatten, dass die meisten Leute verrückt und spontan genug waren, zuzusagen. Hilf uns vielleicht mal noch kurz, gibt es dich irgendwo digital, wenn Fans dich jetzt verfolgen möchten und deine weiteren sportlichen Abenteuer? Bist du auf irgendeiner gängigen Plattform da drauf, irgendwie, was weiß ich, Instagram und Co., was wir in die Shownotes packen können oder
also
bisher?
Was auch spannend wäre Strava.
Oder Strava, ja. Strava-Profil verlinken wir auch gerne.
Ja, Strava könnt ihr sehr gerne verlinken, auf jeden Fall. Insta und TikTok habe ich leider nicht, aber Ja, Strava ist wahrscheinlich das Beste. Auf Facebook kann man mich finden, aber ich poste mal nicht so viel.
Dann würde ich doch mal sagen, ich notiere mir hier direkt mal Strava-Profil. Können wir
haben wir übrigens immer noch eine Gruppe, die immer noch weiter wächst. Ich glaube, da sind wir fast...
Ey, da sollten wir vielleicht Hendrik einladen in die Gruppe. Ja. Weil, man kann sich ja freiwillig anmelden. Die heißt einfach Bestzeit-Podcast oder Bestzeit-Community, ich weiß gar nicht mehr genau. Weil dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Wochenvolumen zusammen, alleine durch Hendrik, beziehungsweise wenn der mal wieder so ein kleines Wochenendabenteuer macht. Das ist natürlich dann für uns auch gut. Großartig. Vielen lieben Dank dir, ey, für deine Zeit und für die eindrucksvollen Schilderungen, weil also es gibt bestimmt welche, die hier zuhören, die da natürlich viel tiefer drin sind als Ralf und ich. Aber umso spannender ist es natürlich auch für uns, in diesem Format jede Woche so viele neue Leute hier auch immer wieder zu Gast haben zu dürfen, die Sachen machen, von denen wir nicht so viel Ahnung haben, aber wir natürlich auch ultra spannend finden.
Ja, super, hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht und ja, geil, dass ihr diesen Podcast habt, also vielen Dank, dass ihr das so macht und einfach für die Leute Läufer-Szene da seid, das ist echt super.
Sehr gerne und unsere kleine Empfehlung nochmal, Sonntagmorgen 10 Uhr in Waldnil, das ist in der Nähe von Mönchengladbach für alle, die mit dem Globus nicht so gut unterwegs sind.
Haben wir das recherchiert in der Zwischenzeit zwischen Intro
und... Ja genau, das haben wir mal kurz recherchiert, ne? Also ist ein Stadtteil von Schwalmtal in der Nähe von Mönchengladbach. Da kann man hinfahren und von 4,2 Kilometer immer, ne, 4,2 Kilometer dazu rechnen. Die Distanzen werden alle angeboten bis Marathon. Ja, wer Bock hat, 50 Jahre Frauenmarathon als Erinnerung einer noch kurzen, aber sehr dynamischen Entwicklung. Ja, und in dem Sinne sagen wir, ganz schönes Wochenende, Henrik. Ja, ich weiß nicht, läufst du schon wieder, nee, oder machst du mal Pause?
Nee, ich laufe schon wieder. Ich hab vorgestern gelernt.
Ja, und dir, Philipp, Schönes Wochenende. Ja, also ich weiß ja schon, worum es geht. Ich weiß ja schon, worum es geht. Es wird, also nächste Woche wird ganz geil. Ja, wird, glaube ich, auch eine sehr, sehr spannende Folge.
Oh ja, in jede Hinsicht.
Vielleicht, eventuell, wahrscheinlich, ziemlich sicher haben wir auch einen Gast dabei.
Ja.
Dann werdet ihr erfahren, was für ein Blödsinn Philipp sich wieder hat reinquatschen lassen.
Wo man sich mal kurz angemeldet hat, noch spontan. Ja. Das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Genau, morgen geht der Flug und wir halten euch auf dem Laufen. Auf Instagram sicherlich ein bisschen schon mal vorab, aber vor allem nächste Woche. Ich glaube, die Folge wird auch cool.
Ich bin gespannt, ob ich mal viel Erfolg findet, was auch immer das sein
wird. Also Leute, viel Spaß bei euren Läufen am Wochenende. Geht raus, lauft, hört uns zu und vielen Dank fürs Einschalten.